Also die Darstellung der AfD als auch meiner Person, es ist absolut absurd. Es ist eine Art der Zersetzung. Es ist ja wirklich die Politik, die etablierten Parteien plus Medien, plus etablierte Medien gleich mit dazu, mit ihrer Entgrenzungsstrategie. Überall, wo ich auftauche, da möchte ich zwar vielleicht über Zinsen, über die EZB sprechen, aber trotzdem ist hier Antifa da mit lustigen Gesängen. Das erlebe ich jedes Mal. Der absolute Abschuss der Geschmacklosigkeit war in Einsicht. Am Wohnsitz unserer Kinder, die Demo gegen rechts, wo mein Bildchen mit dem Nazi-Bart da durch die Gegend getragen wurden, vor den Augen eigentlich meiner Kinder. Da musste ich wirklich schlucken.
Wenn Sie Deutschland heute sagen, also was ihr da macht, das hat eigentlich mit Demokratie nichts mehr zu tun, dann bist du eigentlich
Schluss.
Der abschüssigen Bart.
Ja. Absoluter Verfassungsfeind. Dafür komme ich in den Verfassungsschutzbericht. Und gerade in diesem Moment wird dann die deutsche Bundesregierung bei Ihnen in der Schweiz beantragen, Ihr Telefon abzuhören. Die deutschen Behörden, die sind ja bei mir auf den Telefon drauf. Die lesen alles mit. Dieses Thema über den Verbotsantrag, das ist ein Thema, da geht es wirklich um alles. Die stärkste Kraft mit 25% im Deutschen Bundestag und mit der Option auf Ministerpräsidenten in Ostdeutschland im nächsten Jahr so einen Antrag einzubringen, halte ich für eine absolute politische Dummheit. In dem Moment, wo dieser Antrag eingebracht wird, wird die AfD nochmal so einen Sprung in den Umfragen machen, weil das nicht akzeptiert wird. Und zum Verbotsantrag gegen so eine Partei stellen, was glauben die eigentlich, was in Deutschland los ist? Das, was die europäische Führung macht, dass sie sich nicht einsetzt für Friedensverhandlungen, dass sie sich nicht mal in den Flieger gesetzt hat nach Moskau, um mit Putin zu reden, sondern nur nach Kiew den Weg gefunden hat, um mit Zelensky zu reden, halte ich für absolut fahrlässig. Ich glaube im Übrigen auch, dass der große Verlierer Deutschland ist. Es wird, davon mal ganz abgesehen von den kriegerischen Handlungen in der Ukraine, ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland geführt. Nur zu dumm, dass unsere dummen Politiker da auch mitmachen und sich als willige Erfüllungsgehilfen da gerieren. Der Putin ist ein Kriegsverbrecher und wir werden da jetzt alles geben, um dem Einhalt zu gebieten. Ich meine, so ein deutscher Kanzler, da lacht ja jeder. Jeder lacht über Friedrich Merz. Glauben die denn etwa, dass die in irgendeiner Form was zusammen mit dem Zelensky in der Ukraine auszurichten haben? Die Ukraine hat diesen Krieg bereits verloren. Und das muss man den Menschen einfach sagen. Jetzt heißt es wirklich durchzuziehen und Deutschland, meine wunderschöne Heimat, wirklich von dieser infantilen, extrem schädlichen Politik zu befreien, von nicht ausgebildeten Leuten, die nie gearbeitet haben, die keine Perspektive haben, so im Leben als das Berufspolitikertum. Diese Leute müssen einfach weichen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, natürlich nicht. Ich habe diese Hoffnung, dass wir als AfD die Geschicke unseres Landes zum Besseren wenden können. Wenn der politische Gegner zu mir sagt, dass ich eine Zumutung bin, muss ich einfach sagen, sie haben recht aus ihrer Perspektive. Diese Leute haben recht. Ich bin für diese Leute eine Zumutung. Ich bin der absolute Albtraum der etablierten Politik.
Das ist wieder eine typische Auswärtsspielatmosphäre. Nein, sehr schön. So, grüezi miteinander. Ich bin ganz überfordert. Dass ausnahmsweise nicht ich im Mittelpunkt stehe. Das ist eine geradezu narzisstische Kränkung. So.
Ich habe aber Ihnen gesagt, Sie können gerne auch Co-Referate haben, okay, wenn es was nützt.
Nein. Das sind alles nur ironische Sprüche. So, grüezi miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen der Weltwoche. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben vom Hochadel bis zum Subproletariat, zu dem ich mich zählen würde, zum schreibenden Subproletariat, ist die ganze Nahrungskette unserer Gesellschaft vertreten. Wir haben Intellektuelle unter uns, bekennende Nicht-Intellektuelle. Wir haben sehr viele Studierende. Wir haben noch mehr Gescheite in diesem Saal. Also, eine wunderbare Kulisse. Nein. Wir leben ja in interessanten Zeiten, meine Damen und Herren, und ich freue mich natürlich sehr, dass wir eine hochinteressante Persönlichkeit heute bei uns zu Gast haben. Ich glaube, das wird ein faszinierender Abend. Und wir haben Fragen schon eingebaut, aber Sie haben die Gelegenheit, auch persönlich Fragen dann zu stellen an Frau Weidel. Und jetzt noch einmal einen ganz herzlichen Applaus für unseren Gast hier. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Kommen dann aber schon noch ein paar kritische Fragen heute. Also die Gegenstände, die werfen Sie dann zu mir. Gut, bevor wir einsteigen, eine kurze biografische Skizze von unserem heutigen Gast. Alice, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage, Alice Elisabeth Weidel, geboren am 6. Februar 1979 in Gütersloh, NRW, deutsche Ökonomin, Politikerin, jüngstes von 3 Geschwistern. Sie wuchsen auf in Harsewinkel und leben in eingetragener Lebenspartnerschaft mit der Schweizerin Sarah Bossart. Sie haben 2 Söhne und pendeln zwischen Deutschland, Überlingen am Bodensee und der Schweiz. Ihr Curriculum Vitae ist sehr beeindruckend. Sie haben Abitur gemacht, 1998, Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre Uni Bayreuth, als Jahrgangsbeste abgeschlossen, Promotion, magna cum laude zur zur Zukunft des chinesischen Rentensystems. Wir sind Politiker immer unheimlich, die sich schon in jungen Jahren mit der Pensionierung auseinandersetzen.
Ja.
Da wüsste man, was ich eher. Und ich dachte immer, das chinesische Rentensystem, das ist einfach, dass die Kinder, nein gut, das ist ein anderes Thema, die haben mit der Einkindpolitik das nicht mehr. Arbeit bei Allianz Global Investors, selbstständige Unternehmensberaterin, Sie haben bei Goldman Sachs gearbeitet in Frankfurt, das ist eine der angesehensten Banken und das ist sehr schwierig, in diese Bank hineinzukommen. Sie sind 2013 in die AfD eingetreten, also ein AfD-Mitglied eigentlich der allerersten Stunde, Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl mit Alexander Gauland 2017, Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion, 2020 bis 2022 Landessprecherin AfD Baden-Württemberg, seit 2021 Co-Vorsitzende der Fraktion mit Tino Chrupalla, seit 2022 Bundessprecherin der AfD. Sie waren Kanzlerkandidatin der Bundestagswahl, AfD, zweitstärkste Kraft und jetzt nach Umfragen bei 26%.
Die stärkste Kraft in Deutschland. Mhm. Ja.
Sie fallen immer wieder auf, natürlich durch sehr prägnante Bundestagsreden. Würde jetzt zu weit führen, wenn ich da eine Reihe von prickelnden Zitaten aufführe, kommen dann noch. Aber vielleicht noch interessant, eine Einschätzung von 2023 einer französischen, sehr prominenten Politikerin, die über sie gesagt hat, Alice Weidel zeigt, wie man patriotische Politik mit ökonomischer Kompetenz verbindet. Sie ist eine starke Partnerin für eine souveräne Europa. Vision. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Eine Dame, die sich dann auch mal kritisiert hat, das war Marine Le Pen.
Tatsächlich?
Ja, und zwar auch, also zum Zeitpunkt ihrer sehr starken Dominanz der Oppositionspolitik in Frankreich. Ja, Frau Weidel, vielleicht meine erste Frage, warum sind Sie eigentlich in die Politik eingestiegen?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Köppel. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung hier nach Zürich. Ich finde es schön, dass ich heute Abend auch mal ausreden darf.
Das kommt immer auf die Qualität.
Ja, so ist es. Das will ich aber auch hoffen. Und wenn man dann so eine Aufzählung hört, dann merke ich, wie alt ich doch geworden bin. Also irgendwie schwelge ich jetzt in der Vergangenheit und manche Sachen habe ich auch vergessen. Vor allen Dingen auch, dass ich Landessprecherin mal war, so zwischendrin. Aber ja, also ich bin 2013 in die AfD eingetreten. Nicht von Anfang an, die AfD wurde am 6. Februar ja gegründet, da lagen dann rund so 6 bis 8 Monate dazwischen. Ich war in diesem Vorgängerförderverein schon tätig, habe ihn gefördert und dann, nachdem es die AfD erstmal nicht in den Bundestag geschafft hatte, dann habe ich mich entschlossen, mich in der Alternative für Deutschland zu engagieren, in der Programmarbeit, weil mir auch das Leitprogramm sehr, sehr gut gefallen hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch etwas, wo ich mich gerne einbringen möchte. Meine liebe Frau hat mir das auch zur Bedingung gemacht, die auch heute Abend mit hier ist. Sie hat gesagt, Mensch, du redest immer das Gleiche. Wenn die Gäste da sind, sie kann es nicht mehr hören und ich solle mich doch bitte engagieren. Das hat sie mir tatsächlich gesagt. Ansonsten würde sie die Koffer packen. Ansonsten würde sie die Koffer packen und sie könne sich das nicht mehr anhören. Das war tatsächlich eine sehr explizite Aufforderung, mich zu engagieren. Und dann bin ich in die AfD eingetreten. Auch damals war ich schon Mitglied in der Heilgesellschaft. Aber sie haben mir eine sehr konkrete Frage gestellt. Und zwar zielt die darauf ab, was hat mich eigentlich so politisiert? Warum habe ich mich überhaupt entschieden, in die Politik zu gehen? Für mich war das früher ausgeschlossen, also Politikerin in Deutschland ausgeschlossen. Aber das war die Angela Merkel. Die Angela Merkel mit ihrer Raute hat mich extrem stark politisiert mit dem einen Satz, die Politik, meine Politik ist alternativlos. Dann hat man dann diese Raute und die Politik der Euro-Rettungspolitik. Und die Euro-Rettungspolitik hat von Anfang an gegen sämtliche EU-Verträge verstoßen, gegen die Statuten der EZB. Und es war völlig klar, damals schon, dass diese gigantische Bilanzausweitung zur Staatsschuldenkrise führen würde. Und wir haben es ja nicht nur mit Bilanzausweiten, sondern mit den diversen Rettungspaketen zu tun gehabt, dass das zu einer dauerhaften Inflationierung und dementsprechend auch einem Vermögensverlust und realem Kaufkraftverlust der europäischen Bevölkerung führen würde. Und das führt, und das ist rein historisch auch belegt, das kann jeder nachlesen, es gibt sehr, sehr viele Bücher darüber, wie es sich lebt in Zeiten der Inflation und Hyperinflation. Vor allen Dingen die Deutschen haben damit Erfahrungen gemacht, dass das zu enormen sozialen und gesellschaftspolitischen Verwerfungen führt, wenn ganze Bevölkerungskreise verarmen. Und genau das, und davor habe ich auch gewarnt, auch damals schon in einem Aufsatz, den ich glaube ich im Jahr 2010 habe ich dir mal geschrieben, wozu das eigentlich führt, so eine Währungsunion, die sich nicht an Verträge hält und die auch die Voraussetzungen dafür auch gar nicht erfüllt und die Deutschen, was es für die Deutschen bedeutet, wenn sie sich von ihrer D-Mark trennen. Denn die Deutschen wurden nie gefragt, sie durften nie darüber abstimmen, ob sie den Euro haben wollen und es wurde ihnen kein reiner Wein eingeschenkt. Es wurde gesagt, wenn ihr, also die Deutschen, dem Euro beitretet, dann müsst ihr niemals, nie für die Schulden eines anderen Landes aufkommen. Und genau das ist passiert. Es ist und völlig intransparent unter falschen Voraussetzungen das ganze Ding aufgegleist worden. Und das hat mich zusätzlich politisiert, eine warnende Stimme zu sein, rein von der ökonomischen, währungstheoretischen Seite kommend, mich in der Alternative für Deutschland als damalig und auch immer noch einzig eurokritische Partei zu engagieren.
Also müssen Sie eigentlich rückblickend Frau Merkel dankbar sein?
Dass ich jetzt da in der Alternative für Deutschland...
Ja, wenn wir jetzt Frau Merkel als eine Politmaklerin bezeichnen würden, die Sie in die Politik gebracht hat, wie groß wäre rückwirkend die Provision, die Sie hier bezahlen, für Sie doch jetzt biografisch entscheidend ist. Nein, ernsthaft, ich meine, das ist ja das Interessante an der Politik, dass jemand, den man eigentlich kritisiert, durch das, was er tut, was man falsch findet, einen selber ja dann wiederum motiviert, etwas zu tun, was man gut findet. Also ein ambivalentes Gefühl vielleicht, Frau Merkel, doch ein bisschen Dankbarkeit gegenüber der Kanzlerin für diese Politisierung, die ungewollte.
Das ist eine interessante psychologische Fragestellung, Herr Köppel. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Ich weiß, es ist natürlich politisch schwierig.
Nein? Ja, vor allen Dingen auch heute. Ich meine, ich habe ja auch nicht nur Upside, wenn man das jetzt so in den neuen Anglizismen so ausdrückt, sondern ich habe auch extrem viel Downside in meiner Position. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so dankbar sein kann, also bei den Risiken, die ich auch eingehe, um hier zusammen mit unserer Partei die Fahne für unsere Heimat und für unser Vaterland und für unser Land Deutschland hochzuhalten. Das ist ja mittlerweile heutzutage extrem verpönt. Man wird als Extremist abgestempelt. Also Sie kennen das ja alles. Darum werde ich Sie jetzt heute Abend mit der Thematik verschonen. Aber man wird schon enorm ausgegrenzt in Deutschland über die Medien, über die hiesige Politik. Die Alternative für Deutschland, ein pures bürgerliches Programm mit ökonomischen und auch gesellschaftspolitischen, energiepolitischen Sachverstand. Und man wird dann eben auch dargestellt von irgendwelchen Politikdarstellern. Schauen Sie sich das mal an hier in unserer Regierung. Das ist ja dramatisch, was da für Leute sitzen, was die für Lebensläufe haben. Und die Leute zusammen mit ihren Kumpels, ja, das ist ja so, es ist dramatisch. Wie haben Sie es? Sympathische Anarchie haben Sie über Deutschland gesagt.
Zu dem wollte ich eigentlich zuerst noch kommen, dass wir, wie man das eigentlich heute beschreiben muss, aber vielleicht noch einen Moment, weil ich das interessant finde.
Gern.
Sie sind ja in Westdeutschland, eben in NRW aufgewachsen. Und in Deutschland ist man ja nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie sind ja auch Nachkriegsgeneration, ist man eigentlich im Patriotismus der EU aufgewachsen. Quasi die EU, Europa als Vaterlandsersatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja vor allem im Westen Deutschlands etwas Wichtiges, haben mir auch viele Leute erzählt, die oft darüber gesprochen, als ich in Deutschland gearbeitet habe. Und die Politik der EU-Treue ist ja sozusagen lange als wirklich alternativlos betrachtet worden. Also wenn ich mich erinnere, das deutsche politische Establishment, im Zweifel die EU. Im Zweifel steht Deutschland für die EU ein. Wir sind auch berufen als Deutsche, die EU zu retten. Sie haben eine EU-kritische Position eingenommen zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Das ist ja interessant, dass sich das geregelt hat. In der Schweiz haben wir das schon länger. Können Sie das noch einmal erläutern, wie Sie sich eigentlich losgelöst haben von diesem EU-Mainstream in Deutschland? Was ist da genau? Was hat Sie so schockiert oder was hat Ihnen die Augen geöffnet, dass Sie sogar entschieden haben, in die Politik zu gehen?
Sehr gerne und ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Ich habe es eben schon angedeutet und ich würde es gerne dann ausführen. Die EU ist sehr schnell durch die Euro-Rettungspolitik in ein Fahrwasser gekommen, aus meiner Sicht der Rechtsbrechung, Rechtsbeugung und Rechtsbrechung. Und ich habe das aus einer ganz stark institutionenökonomischen Perspektive gesehen. Was heißt das? Ich weiß und ich habe gelernt im Studium, dass Institutionen wie Gesetze, das Recht, eine Verfassung, extrem wichtig für das Vertrauens- und Sozialkapital innerhalb einer Gesellschaft sind. Es hat was mit Vertrauen zu tun, dass man sich auf die Institution verlassen kann. Das hat auch etwas zu tun mit unserem zwischenmenschlichen Verhältnis. Herr Köppel, ich würde mit Ihnen ja auch nur einen Vertrag eingehen, wenn ich weiß, wenn Sie den brechen und sagen, haha, so, die Weide ziehe ich jetzt mal über den Tisch, dass ich die Polizei anrufen kann oder ein Gericht zur Rechtsdurchsetzung meines Rechtes, zur Durchsetzung des Vertrages. Also, dass Sie bei Brechung des Vertrages sanktioniert werden. Jetzt komme ich zurück zur EU. Es fing bei der Euro-Rettungspolitik an. Da steht ganz klar, kein Staat darf für die Schulden eines anderen Staates aufkommen. Punkt 1, das ist EU-Vertragswerk. Dann steht da noch drin, die EZB darf keine Staatsanleihen aufkaufen. Da steht direkt Indirekt hat sie es über die Banken gemacht. Das heißt, es ist eine ganz klare Rechtsbrechung. Und was passiert, wenn man das Recht bricht, ohne dafür sanktioniert zu werden? Das perpetuiert sich, es institualisiert sich, dass Menschen, Regierung, Exekutiven glauben, dass sie ungescholten das Recht brechen können, und dann verfallen sie in ein Interregnum der Rechtlosigkeit und der Unsicherheit. Die Menschen sind unsicher. Und wenn wir das, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, Unternehmen, wenn sich Unternehmen auf ein Rahmenwerk, auf den Ordnungsrahmen, der ihnen gegeben wird, nicht mehr verlassen können, dann können sie nicht mehr verlässlich Investitionsrechnungen anstellen. Sie können gar nicht mehr in die Zukunft, in den nächsten 5, 10 Jahre, 20 Jahre planen. Das werden sie nicht mehr tun. Sie werden nicht mehr investieren. Sie werden ihre Investitionen zurückfahren, weil sie nicht mehr vernünftig kalkulieren können. Und genau diese Entwicklung sehen wir ja gerade nebst den höchsten Energiepreisen weltweit in der Bundesrepublik Deutschland, wie schädlich das ist. Und genau das hat mich damals, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, auf den Plan gerufen, in die Politik einzutreten, um eben auch den Status des Rechts, der Einhaltung des Rechts und der Gesetze einzustehen. Weil Sie haben genau das Gleiche, und damit hat es ja angefangen. Es wurde fortgeführt 2015 mit der Migrationskrise. Also das ist ganz klar in unserer Verfassung, in dem deutschen Asylgesetz, in den Dublin-Abkommen, dass ein Einreisender, der Asyl beantragt an den Grenzen Deutschlands, überhaupt kein Asyl bekommen darf. Es ist nicht mal eine Kann-Bestimmung. Und was macht unsere liebe Frau Merkel? Sie sagt, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Also Sie haben hier eine Rechtsbrechung exekutivseitig, also von Seiten der Regierung. Ja, und da machen die Gerichte mit, da macht das Parlament mit. Also worauf soll sich dann nachher der Bürger, der Einzelne verlassen, wenn sich das festsetzt? Und das kann ich Ihnen sagen, das sehen Sie an den Zahlen, die Leute wandern aus und die Unternehmen auch, weil sie eine Rechtssicherheit haben wollen. Und das darf nicht sein.
Also die EU heute als eine Gefährdung für den Rechtsstaat in Europa.
Absolut, absolut. Also es ist. Ich möchte Ihnen vielleicht noch ein Aspekt, Herr Köppel, weil Sie mich ja hoffentlich ausreden lassen. Und wenn ich da irgendwie zu langatmig wäre, dann fallen Sie mir bitte ins Wort. Aber es hängt schon rein institutionell an bei der Störung der sogenannten horizontalen Gewaltenteilung. Sie haben die Kommission als Exekutive, dann haben Sie das EU-Parlament als so ein Scheinparlament und dann haben Sie noch den Gerichtshof. Warum sage ich Scheinparlament? Das EU-Parlament hat keine legislativen Initiativrechte. Das haben Parlamente aber. Und wo sind diese legislativen Initiativrechte angelegt? In der Exekutive, in der Kommission. Und die Kommission ist nicht mehr gewählt. Also Sie haben da schon eine enorme Störung innerhalb der EU, der horizontalen Gewaltenteilung. Und das Ganze geht ja noch weiter. Die Störung der vertikalen Gewaltenteilung. Normalerweise sagt man, wie hier auch schön in der Schweiz, die Einheiten da unten, die Gemeinden, die sollen erst entscheiden und dann zieht sich das so hoch. Also die oberen Einheiten sollen sich gar nicht einmischen. Das nennt sich das Subsidiaritätsprinzip. So eine EU ist aber genau umgekehrt. Also eine nicht gewählte Kommission kann komplett durchsteuern, und zwar gilt innerhalb der EU das supranationale Recht, bricht das nationale Recht. Aber in den Nationen sitzen die gewählten Volksparlamente. Da sitzen die Volksvertreter, die die Souveränität haben. So, und auch hier ist das ein Eingriff, ein übergriffiger Eingriff in die Volkssouveränität. Und wenn wir gerade schon dabei sind, die Deutschen haben den Fehler gemacht, diesem ganzen Verein beizutreten. Wir versuchen das rückabzuwickeln. Kompetenzrückbau ist hier das Stichwort. Die Schweiz darf auf keinen Fall dieses Rahmenabkommen unterzeichnen, weil dann... Ich weiß, wie gefährlich das ist. Ich höre gleich auf. Also, ich möchte mich als Deutsche
übergriffen,
genau. Darum, ich möchte. Genau.
Ich nehme das tolerant zur Kenntnis.
Tolle, ja. Ich weiß, in welches gefährliche Fahrwasser ich mich da jetzt reinbegeben habe, weil ich bin eben keine Journalistin, ich bin deutsche Politikerin und ich will es auch dabei belassen. Aber ich habe es ja hergeleitet, sage ich jetzt mal institutionenökonomisch, dass wir eine Störung der Gewaltenteilung haben. Aber lassen Sie mich noch eins sagen. Wenn das Rahmenabkommen durchkommt, wenn die Leute sich durch den linken Mainstream hier beeinflussen lassen, dann kann die Schweiz Volksabstimmung hier an der Garderobe abgeben, dann ist das alles nichts mehr wert, dann ist von der Leyen, ist dann die Chefin der Schweiz und das kann kein Schweizer wollen. Ich als Deutsche will das auch nicht, dass eine Deutsche wie die von der Leyen mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das kann ich Ihnen sagen.
Kommen wir mal zur AfD. Das ist ja, was haben eigentlich Ihre Kollegen, Ihre Eltern gesagt, als Sie denen erzählt haben, ich gehe jetzt in diese AfD? Haben Sie da Euphorie ausgelöst, Kopfschütteln, man Beileidsbekundungen? Wie war die Situation? Erzählen Sie mal.
Also meine Mutter, ich kann mich noch dran erinnern, oh Gott, unsere Tochter. Also das war natürlich schon so ein Grummeln. Also die fanden das einerseits gut. Mhm. Auf der anderen Seite konnten sie nicht voraussehen, ich im Übrigen auch nicht. Also wie schnell das eigentlich im deutschen Mainstream ging, dass man da so Richtung rechts und als Paria tituliert wurde. Ich hätte das nie für möglich gehalten.
Wie schnell ist das bei Ihnen etwa gegangen, dass Sie plötzlich sich da einsortiert und schubladisiert gefunden haben, wenn man jetzt zurückblendet? Ja. War das schon 2013? War das schon damals der Fall oder ist das später gekommen?
Da stand ich ja noch nicht so in der Öffentlichkeit. Der Beschleuniger war natürlich die Ausrufung der Spitzenkandidatur 2017. Okay. Also das war ein totaler, da bin ich aufgewacht. Also das war ein sehr unangenehmer Wahlkampf, muss ich sagen. Das war, ehrlich gesagt, das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Ich bin das nicht gewohnt gewesen. Ich komme nicht aus der Politik. Und so wie ich persönlich als auch unsere Familie da, ich sag's jetzt mal so, durchgenudelt wurden von den Medien, so mit Kameras vor Kindergarten, Kita und so. Und dann geht das ja bei mir immer nur, weil man findet ja nichts. Es geht ja immer nur irgendwie aus Privatleben, was man ja bei anderen Politikern eben nicht macht. In diesem Wahlkampf schlichen immer nur irgendwie Journalisten und irgendwelche so Krickeleien da und auch Drohnen. Also man hat Drohnen über unserer Privatwohnung und Häusern auch irgendwie steigen lassen. Also es ist alles extrem komisch, wie hier vorgegangen wird. Und das hat natürlich auch etwas mit der Sicherheitslage zu tun, wenn man dann ganz genau einen Beschrieb bekommt, wo man uns finden kann. Und der absolute Abschuss der Geschmacklosigkeit war in Einsiedeln am Wohnsitz unserer Kinder, die Demo gegen rechts, wo mein Bildchen mit einem Nazi-Bart da durch die Gegend getragen wurden, vor den Augen eigentlich meiner Kinder, früher Nazi-Gold in der Schweiz, heute Alice Weidel. Mhm. Da frage ich mich, also so mit eingeschleusten, eingereisten Deutschen, die dann da rübergekommen sind, irgendwelchen lustigen Leuten aus der Westschweiz. Da musste ich wirklich schlucken, weil ich dachte, also das ist wirklich überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten. Ich werde hier nicht mal gewählt. Ich habe noch nie in irgendeiner Form mich hier auf einer Veranstaltung politisch engagiert. Mich kann man in Deutschland wählen und nicht in der Schweiz. Und dann so etwas von dem Standort des Geschehens, nämlich in Deutschland, wo man sich mit mir auseinandersetzen kann. Ich habe permanent Gegendemonstrationen, permanent. Überall, wo ich auftauche, da möchte ich zwar vielleicht über Zinsen, über die EZB sprechen, aber trotzdem ist die Antifa da mit lustigen Gesängen, manchmal auch mit Sitzblockaden, dann wird auf mein Auto eingeprügelt und solche Sachen. Das erlebe ich jedes Mal und ich bin wirklich, wirklich da auch schon gewohnt, da auch Gegenwind zu bekommen. Aber wenn dann da irgendwie dann so eine Standortverlagerung stattfindet, direkt dort, wo die Familie wohnt, die überhaupt mit Politik gar nichts zu tun hat. Unsere Kinder sind 8 und 12 Jahre alt. Da muss ich schon sagen, also das fand ich wirklich eine absolute bodenlose Frechheit und Geschmacklosigkeit. Also ich glaube, da ich an die höhere Gerechtigkeit glaube, fällt das auf die Initiatoren und auf diejenigen, die das auch mitgenehmigt haben, wird das irgendwann wieder zurückfallen.
Die Anfeindungen sind ja schon drastisch. Ich meine, es gibt ja auch dann Darstellungen, wie sie da im Bundestag und wie man, wenn man in Deutschland ist, die zum Teil unmöglich überhaupt Säle zu bekommen, zu mieten und so weiter. Mhm. Bevor wir uns da etwas mit auch der politischen Entwicklung der AfD auseinandersetzen, vielleicht die Frage mal einfach ganz persönlich. Wie gehen Sie damit um? Wie panzert man sich gegen diese Entwicklung? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich Sie so sehe, auch in der Öffentlichkeit, denke ich, ja, jetzt hat die Alice Weidel wieder die Ritterrüstung angezogen. Wie geht man eigentlich mit dem um, wenn man so, ich meine, es sind ja schon ganz extreme Anfeindungen. Ich sage, ja, Sie teilen auch aus. Also ich meine, es ist ja nicht einfach so, dass Sie mit ein bisschen Lavendelwasser und einer Parfümwolke im
bloß nicht
auftreten. Aber ich sage jetzt mal, wie gehen Sie mit dem um? Ich sage jetzt, ich bin noch ein Mann alter Schule. Ich sage natürlich, Frauen sind sensibler als Männer. Die nehmen das vielleicht auch persönlicher, diese Angriffe. Wir sind uns ja gewöhnt, permanent immer wieder durch den Untergrund robben zu müssen, während Frauen in der Regel auf Rosen gebettet und getragen werden. Ich weiß, das wird jetzt natürlich, aber diese Frage gegen mich verwendet. Aber wie gehen Sie als Frau mit dem um?
Mhm. Also ich hätte Ihnen diese Stereotypen gar nicht zugetraut, Herr Köppel.
Und ich hätte Ihnen nicht zugetraut, dass Sie sagen, das seien Stereotypen. Sie sind ja so, Sie wissen ja ganz genau, dass ich recht habe. Nein, aber jetzt, wie gehen Sie mit dem um? Was machen Sie da? Wie panzert man sich gegen das? Staatsfeind, also das sind Staatsfeind, sind Demokratiefeind, sind Antisemit, sind Rassist, sind gegen Ausländer, wollen die Demokratie abschaffen. Das sind ja die Etiketten, die man Ihnen anheft. Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, also Staatsfeind Nummer eins, das ist etwas, das ist korrekt. Ich meine, vielleicht hier hat das Publikum mitbekommen, dass eine Geburtstagsfeier von Theo Müller ganz genau seziert wurde. Und da habe ich einen Anwesenden gefragt, sag mal, wer ist jetzt eigentlich mehr Staatsfeind, du oder ich? Also was ist das Ranking? Sie wurden ja auch, glaube ich, mit als Rechtsextremer tituliert. Ich weiß gar nicht, was Rechtsextremer
ist. Solche Veranstaltungen werden interpretiert, dass ich eine positive Darstellung von Rechtsextremen, oder?
Ja.
Also wenn man sie nicht einsperrt, ausgrenzt oder nicht mit ihnen redet, ist das eine.
Aber ich
wenn man mit ihnen redet, ist das eine positive
Darstellung. Richtig. Und ich habe, als ich dann diesen riesen Fragenkatalog bekommen habe, ich habe mich gefragt, so in der Hierarchie, also wer ist eigentlich schlimmer? Sind Sie schlimmer als ich oder bin ich schlimmer als Sie oder andere? Ich weiß es gar nicht, wer eigentlich in der Hierarchie des Schlimmseins eigentlich oben steht oder auch andere erwähnte Personen. Aber es ist natürlich so, das, was passiert über die Medien, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist eine Art der Zersetzung. Und Zersetzung heißt, dass man gesellschaftlich entgrenzt wird, falsch dargestellt wird. Also die Darstellung der AfD als auch meiner Person, es ist absolut absurd. Also mich irgendwie nur im Ansatz als Extremistin zu titulieren, das ist absurd. Und dass das aber so gut funktioniert, das ist für mich natürlich auch eine Sozialstudie. Und jetzt beantworte ich Ihre Frage nochmal, wie halten Sie das eigentlich aus? Was ich trainieren musste, war, dass ich mich selbst rausnehme aus dem ganzen Geschehen. Also dass ich immer so auch mein Koordinatensystem auf einer Metaebene analysieren muss, wo stehe ich denn, wo stehen die anderen, weil wenn sie sich da in diesen Strudel reinziehen lassen, dann macht es sie kaputt. das hält niemand durch da in dieser Mühle der Bundesrepublik Deutschland. Also es ist ja wirklich die Politik, die etablierten Parteien plus Medien, plus etablierte Medien gleich mit dazu mit ihrer Entgrenzungsstrategie, also der Zersetzung. Also das dazu gehört, man will die Reputation zerstören mit irgendwelchen Geschichten, die man konstruiert. Glaubwürdigkeit unterhöhlen, dann ein Titulieren als Extremist. Sie kennen die ganzen Mechanismen und ja, das Ganze, das muss ich natürlich lernen. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man weiß, wofür man das macht, dann glaube ich, dass es auch jeder Patriot machen könnte. Ich bin jetzt nun mal dort zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das hat auch immer sehr viel mit Zufall zu tun, so mit wie die Würfel fallen historisch. Das kann auch jeder andere genauso gut machen wie ich. Aber nun ist es einfach so, ich bin ja auch da gelandet, weil auch damals die Frauke Petri, die hat dann plötzlich ihren Rücktritt erklärt, da war ich noch Beisitzerin, da musste ich plötzlich die Spitzenkandidatur machen. Ich dann so, oh Gott, also was ist denn das? Also was soll ich das? Dann habe ich noch meine liebe Frau gefragt, darf ich das? Hat sie gesagt, ja, mach mal, ne, so. Und dann bin ich da überhaupt gelandet. Also das jetzt einfach mal so ganz verkürzt gesprochen. Aber man kann das lernen, man muss das auch lernen, weil ich muss Ihnen sagen, ich bin davon fest überzeugt, dass die Alternative für Deutschland die letzte Chance für unser Land ist, das Ruder rumzureißen. Wir haben nur ein ganz ich meine, es ist immer doof, dass Sie hier in meinen Rücken gucken müssen. Wir haben nur einen ganz, ganz begrenzten Zeithorizont. Ich glaube, unser Zeitfenster beträgt 5 Jahre. Und dann müssen wir in der Regierung sitzen und Entscheidungen treffen können. Danach ist der Break-Even-Point überschritten. Und das sage ich auch als Realistin, warum ich so fokussiert bin, so schnell wie möglich die AfD groß gemacht zu haben. Also ich komme von 2017, da waren wir bei 5,5%. Wir sind jetzt zwischen 25,5 und 26%. Ich habe alle Phasen mitgemacht, durch meine sehr, sehr guten Partner. Von Herrn Gauland habe ich viel gelernt, von Tino Chrupalla lerne ich viel. Der war damals im ersten Vorstand, war ja mein Stellvertreter, war ja unser Stellvertreter. Ich kenne ihn also sehr gut, ein sehr guter Mann. Wir haben sehr gute Teams in den Vorständen und ich glaube, dass wir das mit dieser Mannschaft auch packen werden. Aber wir müssen es auch packen, weil danach wird es nicht mehr die Möglichkeit geben. Also in den Sack hauen ist keine Option. Das kann man dann später immer noch irgendwann mal machen. Aber jetzt heißt es wirklich durchzuziehen und alles für das Land zu geben und dieses Land, Deutschland, meine wunderschöne Heimat, wirklich von dieser infantilen, extrem schädlichen Politik zu befreien, von nicht ausgebildeten Leuten, die nie gearbeitet haben, die keine Perspektive haben, so im Leben als das Berufspolitikertum. Diese Leute müssen einfach weichen und wir brauchen wieder eine vernunftbasierte Politik in guten Einvernehmen mit unseren Nachbarn, vor allen Dingen auch der Schweiz.
Meine ganz, ganz kurze Ganz kurze Zwischenfrage, einfach mit Ja oder Nein beantworten. Im Lichte jetzt von allem, was Sie erlebt haben, würden Sie 2013 noch einmal in die AfD einsteigen?
Ja.
Sie haben es gesagt, man muss das Steuer herumreißen in Deutschland. Die Politiker, die Sie jetzt akkusorisch erwähnt haben, die werden als unfähig taxiert. Ich meine, jetzt sagt die AfD, es geht uns ums Land. Wir möchten etwas für Deutschland tun. Aber gleichzeitig machen sie natürlich eine derartige Oppositionspolitik, dass ja gar niemand mit ihnen koalieren will. Das heißt, in einem Land wie in Deutschland, wie in der Schweiz, da werden sie vermutlich nie die absolute Mehrheit haben. Das heißt, wenn es einem ja dann ums Land geht, musst du ja auch mit dem Gegner einen Umgang finden, dass der mit einem sprechen will. Ist die AfD einfach da in der Oppositionsrolle viel zu weit gegangen, auch für Deutschland? Ich denke immer, Deutschland, das ist das Land der Manschettenknöpfe. Das Land
gepflegten Formen, vor allem in der öffentlichen Sphäre. Und wenn man da natürlich austeilt, wenn man natürlich da diese Reden hält, keine Gefangenen sozusagen, rhetorisch brillant, Sie haben ja Millionen von YouTube-Zuschauern, aber eben, überdrehen Sie da nicht ganz massiv, dass Sie einfach sich sozusagen in die Einsamkeit hineinsiegen. Es war eine relative Mehrheit, aber die anderen 2/3, die anderen 75% oder 70% sind dann halt immer noch mehr als Ihre vielleicht 30.
Absolut, absolut.
Gehen Sie zu hart rein da miteinander.
Nein.
Sie da nicht einen anderen Sound, einen anderen Approach finden.
Nein. Ich weiß, es mutet, und das weiß ich deshalb, weil ich eine Schweizerin als Frau habe. Ich weiß, dass es für Schweizer teilweise extrem, ja, so hemdsärmlich anmutet, wie wir uns im Deutschen Bundestag rhetorisch auseinandersetzen.
Also das ist Chromstahl.
Also das ist so
die Perfektion von Chromstahl. Diese.
Einmal mit dem, ja, das ist genau. So, das ist im Bundeshaus, glaube ich, nicht so üblich, dass man so miteinander umgeht. Ich weiß das im Übrigen. In Deutschland ist das aber etwas anderes. Also wenn wir, ja, das erwarten unsere Wähler, ja. Dafür sind wir gewählt. Und ich mache das ja nicht für mich, sondern ich repräsentiere Millionen von Wählern, für die ich einstehen muss und denen wir als AfD eine Stimme geben. Und wir haben auch als Partei eine ganz wichtige Funktion, ein Ventil zu sein für den Frust der Menschen, die sich auch abgehängt fühlen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Das ist extrem wichtig in der parlamentarischen Auseinandersetzung, dass genau diese Menschen, im Übrigen wählen uns ja die Arbeiter, die Arbeitnehmer, Selbstständige, es wählen uns ja mittlerweile alle, weil sie ein Unternehmen zu führen haben, weil sie noch einen Arbeitsplatz haben, Steuern zahlen. Also uns wählen ja nicht die Transfergeldempfänger, die wählen dann eher so die SPD. Aber auch das schmilzt ja gerade ab. Aber wir haben diese Aufgabe, und es ist die Aufgabe der Opposition, den Finger in die Wunde zu legen und auch unangenehme Themen anzufassen. Wenn es uns nicht gäbe, wird das hier alles irgendwie unter ferner Liefen, da in so einem Gesäusel. Was haben Sie eben gesagt? So mit Lavendelwasser wird es irgendwie untergehen. Besäuselt, richtig. Und ohne uns wird das gar nicht thematisiert. Und das ist enorm unangenehm. Das kann ich ja auch verstehen für die etablierten Parteien, also CDU und SPD, Grüne. Also das ist ja das ist ja alles überhaupt gar nicht substantiert aus meiner Sicht. Also da gestehe ich auch noch zu, dass ich hier keine objektive Sicht einnehmen kann, weil wir natürlich auch die Oppositionsführer sind. Aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir in der Demokratie haben.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung der AfD? Im Rückblick, wenn man das auch liest, heißt das ja, das ist die Professorenpartei, da sind die liberal-konservativen Leute waren da dabei, die Professoren der Uni Tübingen, da der Herr Lucke war dabei, dann der Hans-Olaf Henkel, ja. Der mächtige Industrielobbyist und so weiter. Viele von denen sind rausgegangen und sagen, also die Entwicklung der AfD, da läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Die Frau Weidel, die ist zwar eine rechte, könnte man sagen, rechte bürgerliche Kraft vorne, das Aushängeschild, aber was da hinten noch alles mitschwingt, da läuft es hier einfach, das ist Geisterbahn pur. Sie kennen die entsprechenden Namen, Höcke, die da herumgereicht werden, dann lesen wir immer mehr diesen Namen Helferich. Ich will jetzt da nicht durch das ganze Kabinett hindurchgehen, aber die Medien und auch, ich sage es mal, wohlwollende Deutsche, die nicht sozusagen sie auf der Abschussliste haben, die sagen, diese Partei ist mir unheimlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung der AfD? Sagen Sie, das ist alles Nonsens, die Partei hat sich überhaupt nicht radikalisiert, wir sind eigentlich mehr oder weniger, wir sind eigentlich die Mitte, verrückt sind eigentlich alle anderen. Wie beurteilen Sie die Partei, die ja doch kritisiert, vom Verfassungsschutz beobachtet, es gibt Verbotsverfahren und so weiter. Sie machen alles richtig, die anderen haben einfach optische Täuschungen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Was erklären Sie uns, was ist in dieser AfD letztlich los? In diesem gärigen Haufen,
wie
der Herr Gauland einmal gesagt hat. Was gärt da? Was blubbert da? Was kommt da?
Also es gären natürlich extrem viele gute Ideen. Das gärt bei uns in der Partei. Und wir haben auch als Führung sehr viel Druck, Erfüllungsdruck, weil wir haben viele Mitglieder, die man schon als Aktivisten bezeichnen kann. Also Menschen, die was machen wollen, die wollen, dass sich was bewegt. Wir sind keine gesetzte Partei, wie jetzt die etablierten Parteien wie eine CDU, SPD, obwohl ich sagen muss, dass wir mittlerweile unseren Laden deutlich besser im Griff haben als alle anderen. Aber es ist die DNA der Alternative für Deutschland ist, dass sie eigentlich eher noch eine Aktivistenpartei ist.
Also heißt
die Leute wollen was machen, sie wollen den Wechsel. Und wenn ihnen das nicht schnell genug geht, dann kriege ich da wütende Anrufe und so, wieso macht ihr da nichts? Oder ich kriege hier Nachrichten. Also jeder kann mir ja schreiben. Also eigentlich hat jeder meine Nummer innerhalb der Partei, jeder Kreisvorsitzender. Und dann kriege ich immer Anregungen oder jetzt mach doch hier was und da. Das ist in anderen Parteien unüblich.
Aktivistisch oder schon fanatisch?
Aktivistisch. Und ich finde das gut. Es ist lebhaft und genau diese lebhafte Diskussion und auch das, wie soll ich sagen, das Ausargumentieren von verschiedenen Positionen, wie wir das in der Fraktion machen, jetzt mittlerweile 150 Leute auf Bundesparteitagen, wenn wir da irgendwie mit 700 Leuten über unser Parteiprogramm reden, das gibt es in keiner anderen Partei und ich finde das unglaublich wichtig und gut.
Aber haben Sie hier, wenn ich da muss ich jetzt einhaken, weil das sind natürlich, kennen ja diese Darstellungen auch, aber ich sage jetzt mal, wir sind ja nicht an diesen Veranstaltungen, wir sehen ja nicht auch diese parteiinternen Diskussionen und so weiter. Gibt es jetzt da Hardcore-Rechtsextreme in der AfD, ich sag mal die Stechschritt-Fraktion mit den historischen Bildern aus dem Giftschrank? Die sozusagen nur schon darauf warten, quasi die Zombies wieder auf die Menschheit loszulassen. Ich überspitze es jetzt natürlich ein bisschen, aber diese Befürchtung, die ist einfach da. Man sagt, das ist uns unheimlich, da kommen Leute. Erklären Sie, sehen das. Hat diese Hardcore-Rechtsextremen, sind die Björn Höckes und wie sie alle heißen, ist das eine Gefahr für die Demokratie? Würden Sie da auch sagen, wir haben ein paar fragwürdige Leute, die muss man wirklich sozusagen ganz tagesbegleiten und so weiter. Ich schaue das einfach von außen an. Vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht verharmlose ich es ja. Aber klären Sie uns auf.
Mhm. Also ich finde nicht, dass Sie das verharmlosen, weil ansonsten würden Sie ja nicht das zweite Mal nachfragen. Und ich finde das auch wichtig. Also die AfD, ich möchte mich gar nicht so lange jetzt in unsere Statute verlieren. Die AfD hat als einzige Partei in Deutschland, wir haben eine Unvereinbarkeitsliste. So, da sind sämtliche Vereinigungen drauf, die können bei uns gar nicht Mitglied werden. Dann wird bei jedem Mitglied, was einen Antrag stellt, also jemand, der ein Mitglied sein möchte, werden persönliche Gespräche geführt. Der muss vorher so einen Fragebogen aus, also es ist eigentlich wie auf dem Amt bei uns. So, und da muss nachher das alles protokolliert werden und. Also wir haben sehr, sehr strikte Reglements und wenn jemand falsche Angaben gemacht hat, dann fliegt er eigentlich sofort raus. So, und wenn jemand verhaltensauffällig wird, dann fliegt er auch sofort aus der Partei raus. Es geht bei uns eigentlich recht schnell. Was die Schnelligkeit so ein bisschen ausbremst, ist etwas Deutschlandspezifisches, was Sie in der Schweiz, in Österreich, auch in Frankreich beispielsweise gar nicht kennen. Das ist das Parteienrecht. Das heißt, jede Partei hat ein internes Gericht, ein Schiedsgericht über verschiedene Ebenen, ne? Landesebene, Bundesebene. So, das heißt, wenn ein Vorstand entscheidet, so, du fliegst raus, weil du hast das und das gesagt, das kommt bei uns ganz oft vor, dann legt der Einspruch ein und dann liegt das erstmal bei so einem Gericht und dann dauert das ein bisschen länger. Ich will das gar nicht jetzt auswalzen, aber dadurch entsteht ganz offen, das greift natürlich die Medien auf, so jetzt hier, ja. Ne? Und darum kann der Eindruck entstehen, dass das etwas länger dauert, obwohl wir eigentlich sofort durchgreifen. Und wenn wir sofort durchgreifen, wird darüber natürlich nie geschrieben. Und die Medien haben natürlich eine enorme Medienmacht. Es ist ein Framing, ist wieder ein Anglizismus, wie die Partei, wie die AfD beschrieben wird seit Jahren. Wow. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre als Kanzlerkandidatin wie eine Baerbock beschrieben worden, auf dem Trampolin, so hier dann mit einem lustigen Lispeln und so. Also ich wäre hier komplett durch die Decke gegangen. Ich wäre da vielleicht schon mit 40% rausgegangen. Nein, aber wenn man dann immer so da, da im Sommerinterview, dann hinten so die Lautsprecher, dass man das eigene Wort nicht mit verstehen konnte. Also wenn man so die ganze Zeit dargestellt wird, dann macht das auch etwas mit den Menschen, vor allen Dingen in Westdeutschland. Warum sage ich das? Sie haben eben angesprochen, dass ich in Westdeutschland sozialisiert wurde. Und jetzt komme ich zu der sehr robusten Rhetorik, auch zu einem Björn Höcke. Das ist auch etwas, was ich lernen musste. In Westdeutschland zieht das. Ne? Also wenn da in der Tagesschau kommt, jetzt hier, da hat die Weidel wieder was Böses gesagt und der Höcke auch und dann gleich sind ja alles irgendwelche Meldungen, sind Top-Meldungen im Fußball. So, in Ostdeutschland, da sind die Leute ganz anders sozialisiert. Und das ist etwas, wo ich mich auch einfühlen musste in meiner Parteikarriere, dass zum Beispiel die Rhetorik eines Björn Höcke, der ein hochgebildeter Mann ist im Übrigen, wenn der redet, ich habe jetzt so einige Auftritte mit ihm gemacht, das sind hochintelligente Reden, was er sagt. Und die Menschen lieben ihn.
Die Frage ist ja, ich stelle mir immer vor, oder wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Frau Weidel, ich finde Sie toll, ich möchte eigentlich auch gerne in die AfD kommen, da haben Sie vielleicht Anfragen, aber dann sind die vielleicht auch verunsichert, können Sie den Neuankömmlingen sagen, also du musst dir keine Sorgen machen, wenn du bei uns dabei bist, wir müssen uns auch nicht, ich habe ein paar Fragen bekommen aus dem Publikum, die haben mir gesagt, müsste sich die AfD nicht von rechtsextremen Mitgliedern trennen und da noch eine stärkere Abgrenzung machen. Ja, was sagen Sie einem Neuankömmling, der sagt, ich würde mich eigentlich interessieren, in die AfD zu kommen, aber Frau Weidel, können Sie die Hand ins Feuer legen für diese Partei, dass ich da nicht in eine Gesellschaft komme, die ich dann einmal bedauern könnte?
Also,
da sagen Sie ja.
Also was ich nicht tun werde, ist, dass ich mich rechtfertige und dass ich diese Negativbelegung, also beweisen Sie mal Ihre Unschuld. Das ist ja genau das. Wenn ich zu Ihnen sage, Herr Köppel, Sie schlagen doch Ihre Frau. Ich wusste jetzt, jetzt bist du aufgeschreckt. Und Sie schlagen Ihre Frau immer noch,
Herr Köppel. Sie, nicht umgekehrt nicht.
Aber lassen Sie uns bei dem Beispiel bleiben. Es ist nämlich genau das, was mit der AfD passiert. Ich sage es anders. Herr Köppel, geben Sie doch zu, dass Sie von Ihrer Frau geschlagen werden. Ihre Frau schlägt Sie doch. So, und nach einem Jahr sage ich immer noch, Ihre Frau, die schlägt Sie doch immer noch. Sie haben da so was Blaues und so. Und dann sagen sie jedes Mal, aber wieso?
Ja, ja.
Meine Frau schlägt mich doch gar nicht. So, die schlägt mich doch gar nicht. Also sie sind immer in so einem Perpetuum mobile drin mit diesem Framing, aber dass ihre Frau schlägt sie, es ist irgendwie draußen und sie kriegen das nicht mehr weg und das ist einfach ein völlig willkürliches Framing. Und darum lehne ich dieses Framing, jeden Extremismusvorwurf kategorisch ab. Ich werde mich dafür nicht rechtfertigen, weil er falscher nicht sein kann. Und jedem, der, ne, also die Frage, die ist ja auch ernst gemeint und darum bin ich ja auch hier. Ich kann jedem nur empfehlen, unser Programm zu lesen. Und da werden Sie in keinem Satz irgendetwas finden, was extrem ist. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, genau wie die Schweiz, nur um ein Beispiel zu nennen, wir wollen direkte Demokratie. Wir wollen demokratische Teilhabe. Wir wollen, dass die Menschen mitentscheiden können. Und wir wollen das auch als Korrektiv haben. Demokratischer geht es schon gar nicht mehr. Also werfen Sie einen Blick in unser Programm und ich hoffe, dann lassen sich alle Zweifel ausräumen.
Das Interessante ist ja, das würden sogar die Gegner sagen, das ist ja interessant, in den Talkshows sagen sie, ja, wir haben eigentlich im Parteiprogramm nichts gefunden,
und ja, die wollen das und das nicht, aber trotzdem muss man sie verbieten. Glauben Sie eigentlich, dass es zu einem Parteiverbot kommen könnte? Und was würde das eigentlich bedeuten, wenn man tatsächlich jetzt von den anderen Parteien, und das sieht ein bisschen so aus, als würden die das probieren, auch mit den Besetzungen der Bundes-, also der Verfassungsrichter und so. Das ist auch eine Frage aus dem Publikum, also ja, aus der Zuhörerschaft von Weltwoche Daily. Ja, was rechnen Sie mit einem Verbotsverfahren und wie würden Sie darauf reagieren? Was haben Sie da schon einen Plan in der Schublade?
Also wir haben natürlich einen Plan für den Fall, den ich hier leider nicht darlegen kann und darf.
Ich werde es nicht weiter erzählen. Uns können Sie alles erzählen.
Das weiß ich natürlich. Aber dieses Thema über den Verbotsantrag, das ist ein Thema, da geht es wirklich um alles. Ne? Allein der Verbotsantrag würde für so eine Stigmatisierung sorgen, die nicht gut für die Alternative für Deutschland ist. Ich kann Ihnen aber sagen, in dem Moment, und davor fürchte ich mich ein bisschen, und darum halte ich den Antrag, auch wenn er angedacht wird, für enorm unklug. Also die stärkste Kraft bundesweit mit, ich sage jetzt mal, 25%, wir haben auch gerade im Bundestag 25% der Mandate, in Ostdeutschland teilweise fast 40%. Wenn Sie da hingehen, sage ich jetzt mal, als Parteien, die enorm an der Wählergunst eingebüßt haben und zum Verbotsantrag gegen so eine Partei stellen, was glauben die eigentlich, was in Deutschland los ist? Also spätestens dann, da wird auch dem verschlafenen deutschen Michel, also wir brauchen ja immer so ein paar Anläufe, wenn wir nicht gerade die Antifa nicht gerade vom Staat oder von irgendwelchen NGOs bezahlt wird, um da auf die Straße zu gehen. Aber ich glaube, dann ist spätestens Schluss. Das können sie wirklich nicht bringen. Und in dem Moment, wo dieser Antrag eingebracht wird, wird die AfD nochmal so einen Sprung in den Umfragen machen, weil das nicht akzeptiert wird. Und ich weiß nicht, ob diese Strategen in den anderen Parteien sich dessen überhaupt bewusst sind, was sie dort tun. Also da die AfD da so irgendwo bei, keine Ahnung, zwischen 5% und 10% versanden zu lassen, ist ja nochmal das eine. Aber die stärkste Kraft mit 25% im Deutschen Bundestag und mit der Option auf Ministerpräsidenten in Ostdeutschland im nächsten Jahr so einen Antrag einzubringen, halte ich für eine absolute politische Dummheit. Muss man sich überlegen.
Und Sie haben ja... Sie haben ja einen mächtigen Verbündeten, den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance und vielleicht auch den amerikanischen Präsidenten. Man kann sich die Frage stellen, was würden die Amerikaner machen? Was würde die amerikanische Regierung machen, wenn die deutsche Regierung so einen Verbotsantrag lancieren würde? Die Frage, die man sich hier stellen kann aus Schweizer Sicht, und ich sage das als Deutschlandbefürworter, ich gehöre also nicht zu denen, die da sich den ganzen Tag damit beschäftigen, sich über Deutschland irgendwie lustig zu machen oder herabzusetzen, gar nicht. Aber man kann sich ja schon die Frage stellen, ist eigentlich Deutschland noch eine Demokratie? Wenn darüber nachgedacht wird, die größte Partei im Land zu verbieten, dann habe ich gelesen, wenn du sagst, ein Politiker ist ein Schwachkopf, dann kannst du vor den Richter kommen. All diese Dinge, ist Deutschland eigentlich noch eine Demokratie? Für Sie? Ist das noch eine Demokratie?
Also das, was Sie gerade gesagt haben, also dafür komme ich in den Verfassungsschutzbericht und dann werden wir erst recht verboten. Darum werde ich mich da etwas
zurückhalten. Wenn man jetzt sagt, in Deutschland, also ich bin der Auffassung, diese Bundesrepublik, wie sie sich jetzt
ist
keine Demokratie mehr, dann sind Sie...
Absoluter Verfassungsfeind.
Und sind Sie im Giftschrank.
Das ist die Giftschrank, das ist die Delegitimierung des Staates. Und gerade in diesem Moment wird dann die deutsche Bundesregierung bei Ihnen in der Schweiz beantragen, ihr Telefon abzuhören. Mal gucken, wie die Schweizer Behörden darauf reagieren. Also die sind ja wirklich, also die deutschen Behörden, die sind ja bei mir auf den Telefon drauf. Die lesen alles mit.
Also wenn man mein Telefon abhören würde, dann käme dann endlich die Wahrheit
Absolut.
Über die Beziehung zu meiner Frau.
Ja,
die endlich. Können dann nicht mehr solche indiskutablen Gerüchte da in den Raum gestellt werden. Nein, Spaß beiseite.
Ja.
Also
das schon, also
wenn Sie Deutschland heute sagen, also was ihr da macht, das hat eigentlich mit Demokratie nichts mehr zu tun, dann bist du eigentlich
Schluss.
Schon auf der abschüssigen Bahn.
Ja. Giftschrank, das ist die Delegitimierung des Staates. Und darunter fällt schon allein Regierungskritik.
Ja.
Das wird darunter subsumiert. Und
dass die Amerikaner Ihnen helfen, ist das für Sie, ich meine, das ist ja schon ein großer Moment sicherlich für Sie gewesen, als Sie mit dem J.D. Vance sich unterhalten konnten. Was hatten Sie eigentlich für einen Eindruck von J.D. Vance?
Also, ich muss sagen, ich habe mich mit J.D. Vance vorher schon beschäftigt, weil ich das Hillbilly Elegy Buch gelesen hatte und auch den Film. Und dementsprechend war ich ja schon voreingenommen, also positiv voreingenommen. Und als dann die Anfrage kam, dann war ich natürlich enorm euphorisch. Also dass ich meine, ein amerikanischer Vizepräsident, also allein die Aussicht, mit so jemandem zu sprechen, das ist für mich ein ganz großartiger Moment gewesen. Warum? Wenn Sie in Deutschland Politik machen für die AfD, dann sind Sie Paria. Dann, ich bin es eigentlich gewohnt seit 12 Jahren, dass niemand mit mir reden will. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, wir waren ja nicht immer bei 25%. Natürlich ändert sich das. Und aber ich habe auch Phasen durchlebt, wo wir nur bei 5 und 10 und 15% waren. Und ich meine, wenn dann jeder Angst hat, sich mit mir zu treffen, öffentlich zu treffen, aufgrund dieser ganzen Kontaktschuld-Thematik, ne, das Stichwort Zersetzung, dann macht das auch etwas mit einem. Also ich habe mich da eingerichtet, eben, dass eigentlich niemand sich traut, sich mit mir zu treffen, weil ich der Hauptparia in Deutschland bin. Und wenn dann plötzlich der J.D. Vance sagt, also er käme extra von der Sicherheitskonferenz in sein Hotel gefahren, um mich dort zu treffen, weil ich darf ja auch nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen. Da ist die AfD auch nicht eingeladen. Also ich darf da nicht rein. Und
also diese wichtigen, eigentlich für Deutschland wichtigen,
ja?
Sicherheitspolitischen Standortbestimmungen
sind wir nicht
die größte Partei, jetzt gemäß Umfragen,
darf ich nicht rein.
Damals die zweitgrößte, ist nicht eingeladen.
Ja, richtig. Und dabei gibt es da eigentlich, und ich hoffe, dass wir da gleich in unserer Fragerunde noch drauf zu sprechen kommen, dabei gäbe es dort viel zu erörtern und zu diskutieren, weil die europäische Sicherheit gefährdet.
Also ich komme ganz kurz noch zu J.D. Vance. Was war die wichtigste Botschaft, die er Ihnen unter vier Augen gegeben hat, die Sie auf keinen Fall weitererzählen dürfen? Spiele mit offenen Karten, Frau
Meier. Ich weiß, Ihnen kann ich es erzählen.
Wer denn sonst? Wem, wenn nicht mir? Lassen Sie hören, das nimmt uns natürlich Wunder, weil er ist ein interessanter Mann, der wird vermutlich Nachfolger von Donald Trump, wenn der dann seine 25. Amtszeit erfolgreich hinter sich gebracht hat, kommt dann im Alter von vielleicht etwa 98 Jahren J.D. Vance ans Ruder. Nein, ja. Aber jetzt ernsthaft.
Ja.
Also, hat er Ihnen gesagt, halten Sie durch, Frau Weidel, wir sind auf Ihrer Seite und wenn Sie übertreiben, wenn es Merz übertreibt und seine Kumpel, dann schicken wir die USS Abraham Lincoln den Rhein runter, oder was?
Herr Köppel, genau das hat er gesagt.
Dann machen wir wie am Gipfel in Alaska. Wenn Putin kommt mit den B-2-Bomben, mit den B-2-Bomben
ja,
und F-35.
Ja. Genau das hat er gesagt, Herr Kappel.
Aber wir sind ja eigentlich wieder in der absurden Situation, wo die Amerikaner, die Europäer und insbesondere die Deutschen vor sich selber retten müssen.
Ja.
Stimmt's?
So ist es. Ja. Also ich hoffe, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte noch eins über J.D. Vance sagen. Also ich finde, der Mann ist großartig. Und ich freue mich auf die Aussicht, dass er der nächste amerikanische Präsident wird. Weil ich glaube, dass die USA und auch die Welt dort, wo er auch Einfluss hat, in sehr guten Händen liegt. Ich bin beeindruckt von der Vita, von J.D. Vance. J.D. Vance kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen. Er ist mit Drogenmissbrauch von der Mutter aufgewachsen. Ist danach ja auch bei seiner Großmutter aufgewachsen, die sich da um ihn gekümmert hat, weil er aus einem Missbrauchshaushalt kommt und aus ganz prekären Verhältnissen. musste permanent umziehen, die Mutter hatte neue Freunde, da musste er als Kind mit. Und das ist, es ist unglaublich. Ich kann wirklich jedem empfehlen, dieses Buch beziehungsweise diesen Film zu schauen, Hillbilly Elegy. Und J.D. Vance hat sich aus eigener Kraft dort aus diesen Verhältnissen herausgearbeitet. Er hat ein Jurastudium begonnen, hat dann seinen ersten Job in der Kanzlei gehabt und. Also der Rest ist Geschichte. Also der Mann hat eine fulminante Karriere hingelegt, aber auch menschlich ist er enorm geerdet. Der Mann, der wirklich eigentlich in den Anfangsjahren nur Pech hatte, er ist so vergebend gegenüber seiner Mutter, dass er ihr nicht einen Vorwurf macht. Also er bedankt sich heute auch auf öffentlichen Veranstaltungen, wo auch seine Mutter ist, bedankt er sich bei ihr auch für die Erfahrung. Und er ist so enorm reflektiert. Also ich habe selten eine reflektiertere Persönlichkeit wie J.D. Vance kennengelernt. Und ich habe den größten Respekt vor seiner beruflichen Karriere, aber auch vor seiner Persönlichkeit, die extrem in seinen jungen Jahren, ich meine, der Mann, der ist Anfang 40, extrem reflektiert ist. Und ich habe wirklich große Hoffnung auf J.D. Vance und ich halte ganz große Stücke auf ihn.
Und interessant, dass ja ein Mann wie Trump auch so ein Alpha-Tier quasi, so einen Leistungsträger neben sich duldet. Es gibt ja viele auch amerikanische Präsidenten, die nehmen den Vizepräsidenten als Lebensversicherung. Die sagen immer, wenn ihr mich abknallt, dann wird der Präsident.
Ja.
Das ist ja wie ein Bodyguard.
Genau.
Ein Bodyguard. Und das ist ja, lässt viel hier erkennen. Jetzt machen wir einen ganz harten Schnitt für eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland? Sie haben die Frage verstanden. Ich habe fast ein bisschen, ich hätte ein stärkeres Raunen erwartet hier auf der rechten Seite des Raums. Nein, Ihre ersten drei Maßnahmen als Bundeskanzlerin, ganz kurz, wenn Sie es wären.
Grenzen kontrollieren, in dem Fall Grenzen zu, Ausreisepflichtige, Straftäter, alle ausweisen, sofort. Dann steuerpolitisch deutlich die Steuern senken, drastisch senken, Einkommensteuer, Unternehmenssteuer, Mehrwertsteuer. Den Bundeshaushalt radikal auf den Prüfstand stellen, die Ausgaben komplett zusammenstreichen. Sozialleistungen wären für ausländische Staatsbürger, die nicht in das Sozialsystem eingezahlt haben, nicht mehr verfügbar. Wir würden von heute auf morgen auf Sachleistung umstellen. Damit hätten wir den Pull-Faktor ausgeschaltet. Ja. Und dann noch das letzte, energiepolitisch, natürlich wieder zurück zur Kernkraft. Diese unsägliche Verbotspolitik von grüner Energie. Sofort.
Ja. Würden Sie die EU, Europäische Union, austreten oder reformieren?
Wir würden zunächst versuchen, sie zu reformieren. Und wenn das nicht der Fall wäre, dass wir dort noch irgendeinen Hebel haben, nachdem wir den ganzen Spaß ja auch noch bezahlen, dann würde ich in der deutschen Bundesregierung den Austritt nahelegen und die Bundesrepublik Deutschland auf einen neutralen Stand stellen. Ja, das wäre unsere Politik.
Auch noch ein heißes Thema, NATO. Die NATO, was ist da eigentlich Ihre Haltung oder die Haltung der AfD? Ist Deutschland, bleibt Deutschland mit einer AfD-Regierung NATO-Mitglied oder nicht NATO-Mitglied? Was ist da die Position?
Also Mitglied innerhalb der NATO zu sein, ist bei uns Programm. Das steht bei uns im Programm. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich auch mittlerweile selbst sehr kritisch gegenüber der NATO stehe. Die Frage, ob die NATO wirklich ein Verteidigungsbündnis noch ist, muss ganz offen diskutiert werden. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, in dem Moment, wo festgestellt werden kann, dass die NATO kein Verteidigungsbündnis mehr ist, sondern ein Offensivbündnis, dann sollte man ganz klar überlegen und auch diskutieren, ob man sich als Land, genau wie die Schweiz und wie auch Österreich, auf einen neutralen Stand stellt und aus der NATO austritt. Aber vorher muss eine saubere muss eine saubere Analyse gemacht werden. Und ich hoffe, dass wir darüber auch diskutieren können. Denn diese Fragen rund um den Ukraine-Krieg, das sind große Fragen, die auch die Sicherheitspolitik Europas anbelangt.
Bitte. Stellen wir Sie gleich die Frage.
Bitte.
Haben Sie Angst, dass Bundeskanzler Merz die Bundesrepublik Deutschland in einen Krieg mit Russland hineinstürzt? Ist das eine konkrete Befürchtung, die Sie haben? Wer Merz wählt, wählt den Krieg. Das war ein Slogan, glaube ich, von Tino Chrupalla während des Wahlkampfs im letzten Februar. Ist das so? Machen Sie sich Sorgen?
Es wird ganz offen darüber diskutiert, dass die Deutschen Waffen liefern. Stichwort Taurus, das wird dir nicht entgangen sein. Dann unterstützt Deutschland finanziell den Ukraine-Krieg. Dann wird darüber fabuliert, dass wir deutsche Soldaten als Einsatztruppe, als internationale Friedenssicherungstruppe in die Ukraine schicken. Das sind alles solche Komponenten, personell, finanziell, als auch mit den Waffenlieferungen, die ganz klar darauf abzielen, sich gegen Russland zu stellen. Ich halte diese Politik.
Und es kommt dann noch eine Rhetorik dazu, die man jetzt nicht unbedingt als Entspannungsrhetorik bezeichnen könnte, sondern eher das Gegenteil.
Also absolut.
Es ist sozusagen neben der materiellen Dimension, wir lesen jetzt auch in deutschen Zeitungen oft deutsche Experten, die wissen bis auf die Uhrzeit genau, dann greift Putin die NATO an, dann Richtig. Kommt er nach Deutschland, gibt die Politiker, die sagen, wenn wir uns jetzt nicht wehren, steht der Russe
am Atlantik.
Brandenburger Tor. Aber jetzt ernsthaft die Frage, also glauben Sie, es läuft in die Richtung, das ist natürlich für die Schweiz auch relevant, weil dann müssen wir unsere Alpenfestung wieder aktivieren
ja.
und da die amerikanischen Software-Speicher da rausschmeißen und die Schweizer ja. Armee wieder ins
Rennen. Sprengstoff in die Brücken, auch das und die Panzer sperren wieder.
Das ist ja eigentlich eine so schreckliche Realität. Ich möchte das nicht, dass Sie das falsch verstehen, aber mit Dürrenmatt, manchmal ist dem Wahnsinn der Gegenwart nur noch mit der Komödie beizukommen. Also von dort her, ja, rechnen Sie mit, also machen Sie sich da ernsthafte Sorgen.
Ja. Ja. Ich mache mir absolut ernsthafte Sorgen, weil den Menschen in unserem Land, also in Deutschland und Europa, kein reiner Wein eingeschenkt wird. Die Regierung unserer Länder sagen nicht, was eine NATO-Mitgliedschaft bedeutet. Vor allem im Fall des Ukraine-Krieges. Ich glaube im Übrigen auch, dass der große Verlierer Deutschland ist. Es wird, davon mal ganz abgesehen von den kriegerischen Handlungen in der Ukraine, ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland geführt, um Deutschland ganz gezielt zu schwächen. Nur zu dumm, dass unsere dummen Politiker da auch mitmachen und sich als willige Erfüllungsgehilfen da gerieren. Möglicherweise haben sie Interessen, möglicherweise wurden Versprechungen gemacht für die Zukunft. Man weiß es eben nicht. Für mich ein komplett irrationales Verhalten gegen die nationalen Interessen unseres Landes. Schauen wir uns mal die Geschichte dieses Krieges und auch die Geschichte der NATO. Die NATO wurde gegründet als Verteidigungsbündnis. Und heute wird zum Beispiel den Bewohnern meines Landes nicht erklärt, was diese NATO-Mitgliedschaft eigentlich bedeutet, im Ernstfall jetzt der kriegerischen Auseinandersetzung des Ukraine-Krieges. Man stellt sich dahin, man hat überhaupt gar keinen Hebel, also wir sind nun nicht mal zur Landesverteidigung fähig und dann steht dann plötzlich so ein Merz da, vorher war es der Scholz und dann so eine Baerbock, so man klopft sich da auf die Brust und sagt so hier, ne, und fuchtelt da dem Putin permanent vor der Nase rum, halte ich für eine ziemlich schlechte Idee. Ich werde Ihnen auch sagen, warum. Die US-Amerikaner haben innerhalb der NATO eine Doktrin, die eigentlich seit 50, 60 Jahren bekannt ist. Und diese Doktrin nennt sich Flexible Response. Und diese Doktrin bedeutet nichts anderes, dass im Falle eines Angriffs, jetzt beispielsweise auf Europa, die Amerikaner nur mit einem Gegenschlag reagieren werden, wenn die Sicherheitsinteressen ihres eigenen Landes berührt werden. So, das heißt, solange die Sicherheitsinteressen der USA nicht berührt werden, werden sie auch nicht eingreifen. So, was bedeutet das für den Ukraine-Krieg? Es bedeutet, dass das den Menschen in unserem Land offensichtlich nicht klar ist. Die denken, wenn sich der Merz da hinstellt und hier und da und der böse Russe kommt, dann helfen uns die Amis. Das ist falsch. Das ist Flexible Response. Das ist eine alte.
Haben die wirklich, ich meine, jetzt nach den,
aber Bildern,
nach den Bildern in Alaska, wo wir gesehen haben, dass Trump und
Putin
fast freundschaftlich verkehrt haben und dann sind die EU-Leute nach Washington gekommen, da war ja fast Packeisstimmung, etwas frostig, das Klima, wie alle aufgereiht wurden. Gut, Kanzler Merz wurde noch wegen seines braunen Teints gelobt, aber man hatte den Eindruck, dass eigentlich das Verhältnis von Trump zu Putin viel besser ist als sein Verhältnis zu den EU-Staaten.
Absolut.
Und glauben dann im Ernst jetzt, also die Leute, die regierenden Leute in Berlin, dass wenn es jetzt zu einer, was wir nicht hoffen, zu einer Eskalation des Krieges käme, dass dann plötzlich Trump, der sich ja eigentlich abseilt aus diesem ganzen Wahnsinn, dass der dann plötzlich die Kavallerie wieder schickt.
Also aber natürlich. Dann,
ist das so?
Das glaubt man deshalb, weil man innerhalb der NATO ist. Ja, ich meine, Sie schütteln gerade mit dem Kopf. Also ich komme jeden Tag auch nicht mit dem Kopf schütteln, werde ich gar nicht mehr fertig, weil ich mich frage, wie unglaublich irrational und verantwortungslos dieses politische Handeln der Europäer ist. Mhm. Sie stören die Friedensverhandlungen eines Donald Trumps. Sie fahren ihm eigentlich voll in die Kandare rein. Und Trump zieht sich zeitgleich komplett aus der Verantwortung raus. Er zieht sich zurück und sagt sich, also solange die Europäer das wollen, so ein Friedrich Merz. Friedrich Merz hat gestern noch öffentlich gesagt, hat auf X geschrieben, der Putin ist ein Kriegsverbrecher und wir werden da jetzt alles geben, um dem Einhalt zu gebieten. Ich meine, so ein deutscher Kanzler, da lacht ja jeder. Jeder lacht über Friedrich Merz. So, ja. Aber Moment. Es ist, warum lacht nicht jeder über Friedrich Merz? Und Putin wird da höchstwahrscheinlich nicht drüber lachen. Also ich nämlich auch nicht, weil es hochgradig gefährlich ist. Deutschland und Europa geht es nur gut mit Russland und nicht ohne Russland. Russland. Russland, egal was man über Russland denkt, aber man muss das sicherheitspolitisch denken. Russland muss in eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur mit eingebunden werden, weil ohne Russland wird es nicht geben. Wir haben dem Ganzen, so was glauben wir denn, die so ein Macron oder ein Friedrich Merz, was glauben die denn, zu was das führt, wenn die jetzt hier weitermachen und der Donald Trump sich komplett rauszieht und aus der Verantwortung? Glauben die denn etwa, dass die in irgendeiner Form was zusammen mit dem Zelensky in der Ukraine auszurichten haben? Die Ukraine hat diesen Krieg bereits verloren. Und das muss man den Menschen einfach sagen. Und dass die Medien dort, die Mainstream-Medien, mitmachen. Und ich meine, ich wurde für die Haltung als Putin-Versteherin und hier und da, also Entschuldigung, also ich bin, also ich war von diesem ganzen Sujet 2022 so weit weg da von Russland, also ich bin eigentlich in der Tradition einer Transatlantikerin, aber wenn man sich die ganze Geschichte einfach mal anschaut, dass man das hält mit dem Zitat von, ich glaube sogar von Madeleine Albright ist das, wenn die Diplomaten am Tisch sitzen, dann sitzt die Geschichte mit an diesem Tisch. Man muss doch eine vernünftige Ursachenanalyse vollziehen und dann kommt man nämlich ganz schnell zu dem Schluss, und da wir gerade bei dem Ukraine-Krieg sind, dass die Sicherheitsinteressen Russlands ganz knallhart berührt wurden. Und wenn wir jetzt mit der Argumentation weiterfahren, ja, also wenn wir den Russen jetzt nicht stoppen, dann ist er dann vom Brandenburger Tor oder vom Atlantik. Wer hat denn in den letzten Jahrhunderten die Grenzen überschritten? War das eine Bewegung von dem russischen Reich nach Westen oder war das unter Schweden Karl dem XII. Im 18. Jahrhundert war es Napoleon, der nach Russland gezogen ist? Oder war es Adolf Hitler, der ebenfalls nach Russland gezogen ist? Es ist doch völlig klar, dass aufgrund dieser Erfahrung Putin darauf achten muss, dass er einen Sicherheitskorridor hat. Und er kann überhaupt nicht tolerieren, dass auf einem Gebiet, was zuvor zur Sowjetunion gehört hat, was noch einen eisfreien Hafen hatte, die Krim. Also spielen wir das mal durch. Konnte Putin jemals akzeptieren, dass NATO-Kreuzer, wie jetzt zum Beispiel die NSS Eisenhower oder wie auch die ganzen Flugzeugträger heißen, da irgendwie in Sevastopol vor Anker liegen, weil die Ukraine der NATO beigetreten ist? Also hier geht schon ein Raunen durch den Saal. Aber genau das wurde gemacht. Der Ukraine wurden völlig falsche Erwartungen, ich sag schon fast, aufgebürdet. Dass
wenn
die sich
Sie
darauf
Kanzlerin werden, wären außenpolitisch, was würden Sie jetzt machen in dieser Situation? Was wäre Ihre Initiative in diesem Krieg jetzt? Sie wären Kanzlerin heute in diesem Moment.
Ich hätte mich schon 2022 in den Flieger gesetzt nach Istanbul, als die ersten Friedensverhandlungen, als ein Moratorium geschlossen werden sollte zwischen der Ukraine und Russland. Ich hätte mich dahingesetzt als deutsche Vertreterin und hätte versucht mitzuhelfen, einen vernünftigen Friedensvertrag hinzubekommen, der die Sicherheitsinteressen der Ukraine, aber auch Russlands mit berücksichtigt. Denn ohne das werden Sie nicht weiterkommen. Sie müssen die roten Linien, jetzt der Blick auf die Zeit,
genau,
Sie müssen die roten Linien
hier.
Die roten Linien beider Parteien berücksichtigen. Und wenn sie das nicht tun, dann wird das immer so weitergehen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was die europäische Führung macht, dass sie sich nicht einsetzt für Friedensverhandlungen, dass sie sich nicht mal in den Flieger gesetzt hat nach Moskau, um mit Putin zu reden, sondern nur nach Kiew den Weg gefunden hat, um mit Zelensky zu reden, halte ich für absolut fahrlässig und verantwortungslos.
Wir kommen da auch schon die roten Linien. Wobei, das ist ja das Schöne, wenn Sie Veranstalter sind, da können Sie alle roten Linien permanent überschreiten. Kann sich niemand wehren, die Ausgänge sind auch zugesperrt, das Publikum muss bis zum bitteren Ende drin bleiben. Ist ja logisch. Bevor ich Ihnen die letzte Frage stelle, und da machen wir Fragen aus dem Publikum, aber ich habe noch zwei Fragen, eine ganz kurze. Sie können Chinesisch. Wir haben ja zwei Säle, große Nachfrage im anderen Saal. Wir waren vorher noch im anderen Saal. Da haben wir in 10 Minuten den ganzen Abend durchgespielt, alle Fragen. Sehr komprimiert. Nein, wir haben kurz gesprochen. Sie haben da Chinesisch gesprochen. Sie kennen China. Sie haben in China gearbeitet. Da haben wir vermutlich ein bisschen andere Auffassungen als unsere amerikanischen Freunde. Ist China eine Bedrohung für Europa? Ist China eine Bedrohung für den Westen? Was ist da Ihre Sicht? Vielleicht ganz, wir können es nur auf ganz kurz so können das jetzt nur antippen, so Ihr Fazit. Ist das eine Bedrohung? Ist China gefährlich?
Chinas Selbstverständnis ist ein sehr selbstbewusstes. Die Übersetzung für China auf Mandarin, und ich bin weit davon entfernt, um Himmels Willen Mandarin zu sprechen. Ich habe es verlernt. Ich habe früher Bilanzen gelesen, so die Schriftzeichen gelernt. Ich kann Smalltalken, ich verstehe auch was. Aber davon, so vom guten Level, bin ich weit entfernt momentan, weil ich es auch nicht nutze natürlich. Aber China heißt übersetzt auf Mandarin Zhongguo, und das heißt Land der Mitte. Und ein Land, was sich selbst Land der Mitte nennt, als Mittelpunkt der Welt, das ist schon ein Land, was ein enormes Selbstbewusstsein hat. China hat eine reiche Geschichte des Kaisertums, der Unterwerfung, der gesellschaftlichen, politischen, auch der Philosophie. Ich kann nur jedem empfehlen, mal sich mit der chinesischen Geschichte zu beschäftigen. Das ist hochgradig interessant. Ich habe das getan aufgrund meiner Tätigkeit auch dort, um das Land besser zu verstehen. Aber vielleicht eins, was man sich merken sollte. Man sollte der Volksrepublik China aufgrund der gemachten Erfahrungen, vor allen Dingen mit dem Westen, Europäer, die Briten sind hingegangen und haben denen die Sommerpaläste angezündet. Sie haben dieses
Kaiser Wilhelm hat jetzt auch nicht unbedingt eine Friedensmission
nach China geschickt. Also die Deutschen haben auch ziemlich gewütet, muss man sagen.
Ja, in so einer ganz kleinen Boxeraufstand, ja, und auch Opiumkrieg, das war dann wieder Britannien. Also wir haben es dann geschafft zu einer kleinen Kolonie Qingdao, wo dann auch das Bier herkommt. Also das Erste, was die Deutschen hingesetzt haben, war eine Brauerei. Die Brauerei, die gibt es heute noch, das ist das Qingdao-Bier, davon kriegt man auch keine Kopfschmerzen, weil es nach der deutschen Brauereikunst da auch gebraut wird. Das kann man tatsächlich sehr gut trinken, aber ich möchte nochmal...
Bedrohung, ja oder nein?
Nochmal, ja, Moment. Ich weiß, ich hole aus, aber ich glaube, das machen Sie auch gern, aber ich meine...
Ich habe Zeit!
Ich bin ganz schnell durch, ich verspreche es Ihnen, aber ich halte das enorm wichtig, das vielleicht auch mitzugeben, weil Sie mich das gefragt haben. Ich halte es für eine sehr, sehr schlechte Idee, aufgrund der Kränkung der Volksrepublik China, die sich selbst das Land der Mitte nennen, die aufstrebend sind, diesem Land auf die Füße zu treten. Das ist eine enorm schlechte Idee. Ich würde keine Kreuzer vor China rumkreuzen lassen. Ich würde mich nicht nach Taiwan verirren, um da irgendwelche Truppenübungen abzuhalten. Und ich würde mich als NATO nicht irgendeiner Form da nach Indonesien verirren, um da irgendwie Truppenpräsenz der NATO zu besprechen. Das ist etwas, was die Chinesen als feindlichen Akt verstehen. Und eins will die Volksrepublik China nicht. Sie wollen einfach keine feindliche Macht in den Anrainerstaaten haben. Und genau das Gleiche beanspruchen im Übrigen die USA für sich auch seit 230 Jahren. Monroe-Doktrin nennt sich das. Und das ist ein Doktrin der USA, dass die USA rein sicherheitspolitisch keine feindliche Macht in den Nachbarstaaten duldet. Das ist die rote Linie, das ist bekannt. Genauso ist es bei den Chinesen auch. Und nein, China ist keine Gefahr, solange man denen nicht voll auf den Sender geht. Man kann sich über ganz viele Sachen unterhalten und ich bin auch in vielen Punkten China-kritisch. Aber das wird jetzt einfach zu weit führen. Aber wir schädigen uns als Europäer selbst, indem wir den Handel mit China abschneiden, indem wir den Austausch abschneiden und die dann auch noch mit in einen Topf werfen mit Russland, ne? Also der Putin und der Xi Jinping, die gehen ja irgendwie gar nicht, also so wird er hier so mittlerweile völlig infantil da rumfabuliert. Das ist enorm schädlich und es schädigt in erster Linie uns, weil die Welt hat sich geändert, sie wird multipolar und wir haben eigentlich durch unser aggressives Verhalten dafür gesorgt und der Ukraine-Krieg ist der Katalysator gewesen, dass diese Länder, von denen man ja verhindern wollte, dass sie zusammenrücken, nun zusammenrücken aus verständlichen Gründen, und zwar Russland, China, dann hat man da noch Indien drin. So, man muss sich vorstellen, dass vor 20 Jahren das Handelsvolumen zwischen Indien und China enorm klein war und jetzt haben die sich dann auch noch gefunden und der Handel prosperiert und dann hat man noch die BRICS-Staaten mit dazu und man hat dafür gesorgt, dass eigentlich die USA und Europa dann noch irgendwo übrig bleiben und eine sehr starke Gegenallianz aufgebaut wird, die im Übrigen, Herr Köppel, das ist enorm wichtig für die Zukunft.
Ich sage gar nichts mehr.
Ich war ja.
Machen Sie weiter.
Noch eins, genau. Der gute Ausbildungsstand dieser Länder. Sie haben auch in Russland extrem gut ausgebildete Menschen in den Naturwissenschaften. Sie haben in China super ausgebildete Leute, in Korea und Inder mit einer sehr starken Elitenförderung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da dieses Gendertum an den Universitäten in Europa und auch in unseren Schulen entgegensetzt, dass teilweise auch den jungen Leuten so die Kompetenz am Schreiben, Lesen und an der Mathematik und an den Naturwissenschaften genommen wird, dann haben wir eigentlich rein langfristig strategisch im Bildungssektor da überhaupt gar nichts mehr entgegenzusetzen. Und das bringt uns wirklich in eine enorme Gefahr langfristig, dass wir da ja so locked in sind zusammen mit den Amerikanern und dann ist es das auch gewesen, weil wir dem nichts mehr entgegenzusetzen haben, weil die Erfindungen, die werden ja heute schon da gemacht und dort sitzen die einfach, man muss es so hart sagen, die gut ausgebildeten Leute. Also es gibt hier viel zu tun, viel zu korrigieren politikseitig, wenn wir da noch in Zukunft eine Rolle spielen wollen.
Wie JD. Ja.
Ja, was Sie sagen, erinnert mich etwas an die Rede von JD Vance in München, als er gesagt hat, ihr Europäer, euer Problem heißt nicht Putin, heißt nicht Xi Jinping, heißt nicht Orban, ihr seid selber euer Problem, wenn ihr eure Werte und eben eure auch Traditionen und die Leistungskriterien nicht mehr ernst nimmt. Jetzt, ich komme zu meiner allerletzten Frage, dann öffnen wir das Plenum. Jetzt, das ist eben ein bisschen das Problem, wenn man über Deutschland redet, dann ist ja die Stimmung sofort im Keller. Und deshalb meine letzte Frage. Sie sind ja da, Sie bekommen ja die volle Härte ab, oder? Sie sind für andere, Sie sind auch eine Zumutung natürlich, für Ihre Gegner sind Sie eine Zumutung und Sie empfinden natürlich dann wiederum die anderen als Zumutung für sich und für Ihre Wähler. Und jetzt, Sie sind Politikerin in Deutschland, Sie engagieren sich, Sie werden angefeindet, wir haben darüber gesprochen. Was erfüllt Sie mit Optimismus? Was lässt Sie nicht verzweifeln? Was befeuert jetzt mit Blick auch auf Ihre politische Tätigkeit, auf all die Themen, die wir besprochen haben, ja, wo ist da für Sie das Leuchtfeuer der Zuversicht?
Also wenn der politische Gegner zu mir sagt, ein Grüner oder jemand von der SPD, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel raus, zum Beispiel eine Frau Baerbock oder eine Herr Klingbeil, dass sich das so ein bisschen plastischer darstellen kann, oder auch mehr als, dass ich eine Zumutung bin, da muss ich einfach sagen, Sie haben recht aus Ihrer Perspektive. Diese Leute haben recht. Ich bin für diese Leute eine Zumutung. Ich bin der absolute Albtraum der etablierten Politik. Und das ist gut so. Das ist gut so.
Und das erfüllt sich, aber das erfüllt sich noch nicht mit Optimismus, oder das?
Also darüber wird erstmal der Druck aufgebaut. Ja. Optimismus habe ich deshalb, weil ich spüre einen Stimmungswechsel. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auch in den USA, dass so kurz vorm Ende, nicht wahr? Also, ne, wenn Kamala Harris dann Präsidentin geworden wäre, dann hätten wir uns alle warm anziehen können. Ist sie ja Gott sei Dank nicht, aber dadurch entsteht ein Korridor des politischen Wechsels. Und das stimmt mich optimistisch. Und natürlich stimmen mich unsere Umfragen optimistisch. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, natürlich nicht. Ich habe diese Hoffnung, dass wir als AfD die Geschicke unseres Landes zum Besseren wenden können und dass wir das im letzten Moment schaffen werden, wenn wir nur jetzt stark genug sind und voll draufhalten, fokussiert sind, also überhaupt gar nicht hier so, sondern wirklich, wirklich draufhalten und Politik für unser Land zu machen. Das ist etwas, was mich, wenn ich morgens aufwache, immer beschwingt, jeden Tag. Ich finde das Gefühl, dass wir diese Möglichkeit haben, als alternative Kraft in Deutschland die Dinge zum Besseren zu wenden, finde ich eine großartige Chance, die wir unbedingt nutzen müssen.
Vielleicht nur ganz kurz noch die andere Frage. Ihr Kollege, um nicht zu sagen Ihr Freund Elon Musk, mit dem Sie einen interessanten Austausch hatten. Elon Musk stellt immer den Leuten die gleiche Frage, um sie zu verunsichern. Wenn man Elon Musk trifft, ich weiß nicht, ob er Sie gefragt hat, er fragt dann immer, was kann ich besser machen? Sagen Sie mir, was ich besser machen kann. Wenn ich jetzt in die Rolle von Elon Musk rutsche und sage, um was kann die AfD besser machen, um noch mehr für Deutschland herauszuholen? Wo sehen Sie da Handlungsbedarf? Was können Sie noch besser machen?
Das ist eine interessante Frage, weil es ja auch gleichzeitig nicht ein direktes Fehlereingeständnis wäre, aber ich probiere die Frage möglichst ehrlich zu beantworten. Ohne gleich in so eine Opferrolle zu fallen. Und weil es ist natürlich schon so, wir haben viele ehrenamtliche Mitglieder innerhalb der AfD und ich sehe die einzelnen Schicksale, wie die Menschen zerrieben werden, sobald sie sich in der AfD engagieren, dann verlieren sie ihre Jobs, sie werden ausgegrenzt und die Menschen haben enormen Druck. Darum kann ich denen nicht sagen, was sie besser machen sollen. Sie geben alles und das Engagement dieser vielen Ehrenamtlichen und unserer Mitglieder hat dafür gesorgt, dass wir überhaupt da stehen. Das bin nicht ich gewesen, sondern das sind die ganzen Mitglieder in unserer Partei, die jeden Tag den Kopf hinhalten, die keinen Personenschutz haben wie ich, die an den Infoständen stehen. Also Sie müssen sich vorstellen, dann stehen die da mit den Flyern. Ich habe das auch alles früher gemacht. Ich habe Plakate aufgehängt mit. Also ich habe, ja, also, und das fehlt mir im Übrigen auch, denn bevor ich öffentlich wurde, habe ich das alles machen können. Aber die Menschen, die das heute machen, die stehen dann da und dann werden sie plötzlich eingekesselt von der Antifa und das sind hochbürgerliche Leute, das sind ältere Menschen, die dann da stehen und wissen gar nicht, was passiert. Die können damit auch mit der Aggressivität teilweise nicht umgehen. Und dann kommt es auch zu Gewaltakten und diese Menschen, die müssen stabilisiert werden. Und bei Vorfällen, die dann auch bei uns intern hochkochen, da bin ich auch die Erste, die zum Hörer greift und ich rufe dieses einzelne Mitglied an, um mir diese Geschichte anzuhören. Das ist haarsträubend. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr vorsichtig. Diese Menschen, die können nichts besser machen. Sie geben alles und sie opfern ihre eigene Existenz. Was die AfD vielleicht insgesamt so in der Führung, also ich fasse mir jetzt einfach mal so an meine eigene Nase. Was kann ich besser machen? Ich glaube, das, was Sie eben angesprochen haben, also in manchen Momenten nicht ganz so kräftig zuzulangen, so als ob ich dann jemanden am Schlawittchen haben möchte, das würde vielleicht auch mal in manchen Momenten gut tun und da wird auch der Sache gerechter werden, denn ich bin dann auch so, ich verfalle dann in so einem Kampfmodus, das ist dann so, also nicht, dass ich rot sehe, um Himmels Willen, ich bin ein extrem friedfertiger Mensch.
Das ist eben der Moment der Ritterrüstung.
Das ist der Moment der Ritterrüstung und auch des Ventils, weil ich so viele Millionen von Wählern auch mit repräsentiere, wie alle anderen eben auch. Dass ich diesen Menschen auch gerecht werde. Und manchmal fühlt man sich dann auch in dieser Rolle wie so ein Medium, weil der ganze Frust in einem ist und ich spüre das tatsächlich, weil die Menschen auf meinen Veranstaltungen sind. Es wird viel geweint im direkten Gespräch. Ich werde konfrontiert mit Familienschicksalen, mit Menschenschicksalen. Und das ist etwas, was sich natürlich über 12 Jahre angesammelt hat. Und das ist etwas, was dann in manchen emotionalen Momenten
kommt
auch dann...
Kommt dann auch mit.
Es kommt mit und vielleicht könnte ich mich dann manchmal auch zurücknehmen.
Die Distanz. Frau Weidel, vielen Dank auch jetzt für diese nachdenkliche Schlussantwort. Und jetzt, wir haben natürlich ein bisschen länger gemacht, meine Kollegen haben mir hier die roten Linien geschickt, aber wir haben die Chance, jetzt noch ein paar Fragen mitzunehmen. Bitte, wenn Ihnen danach ist, es muss nicht sein, also es muss niemand eine Frage stellen. Warten Sie schnell, was ist denn da? Fragen,
da. Springen Sie alle
jetzt bin ich wieder der Chef da. Wo ist da, wo sind die Mikrofone? Da, Köppel, Mörger, ja. Also gut, jetzt der Herr da. Okay, da hinten. Aber ich bitte Sie, eine Frage zu stellen. Kurz. Mikrofon läuft nicht. So jetzt. Hast schon präventiv abgestellt.
Ist ja wie in Deutschland. Hallo?
Okay, stell es an. Oh ja, die Frage haben wir noch vergessen. Diese unglaubliche Geschichte mit den 7 Toten im NRW-Wahlkampf der AfD. Das ist übrigens auch in der Schweiz ein Tagesgespräch. Die Leute fragen sich, was ist denn das? Einfach eine statistische Häufung. Vielleicht einen Satz dazu. Das ist ja letztlich auch erschütternd natürlich. Was ist da? Was können Sie uns da sagen? Danke für Ihre Frage.
Es ist eine statistische Häufung und vor allen Dingen in dem kurzen Zeitraum. Aber wenn man das innerhalb von Deutschland anspricht, wenn man nur über eine statistische Unwahrscheinlichkeit redet, dann wird man gleich abgestempelt als Verschwörungstheoretiker. Darum bin ich dort auch sehr, sehr vorsichtig. Also wir sind, um Ihre Frage zu beantworten, intern in der Aufklärung. Die Familien wurden durchtelefoniert, dass wir auch sehr genau eruieren, was dort vorgefallen ist. Wir haben auch unter anderem einen Suizid mit dabei. Was sind die Hintergründe? Manche Kandidaten sollen Vorerkrankungen gehabt haben. Und bisher ist das, was auch von unserem Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen kommt, dass es, dass davon auszugehen ist, dass es ohne Fremdeinwirkung passiert ist. Ich hoffe doch und gehe schwer davon aus, dass sobald ein anderer Eindruck polizeiseitig entstehen sollte, dass man dort auch eine entsprechende Untersuchung durchführt. Aber so viel kann ich bislang nur dazu sagen. Wir sind immer noch in der internen Aufklärung. Es sind jetzt mittlerweile 7 Tote. Genau, also das haben Sie auch gesagt. Es sind nicht nur 6. Letzte Woche waren es 4, 6, 7. Und das muss man sich natürlich sehr, sehr genau ansehen.
Ja. Das ist eine unglaubliche Story, eigentlich jetzt auch vom Journalistischen her. Sie hatten eine Frage, auch wenn ich Sie bitten darf, einfach kurz.
Hallo, Frau Christian Heck aus Deutschland. Ich bin aus der Großstadt Essen in die Eifel gezogen. By the way, vor 3 Tagen gab es dort, obwohl wir in Rheinland-Pfalz keinen Wahlkampf haben, einen blühenden, frischen Stand der AfD mit ihrer dortigen Vertretung. Ich habe mich herrlich dort unterhalten. Dort wird man nicht angefeindet. Auf dem Land gibt es arbeitende Bevölkerung, Handwerker und Landwirte. Da ist die Welt noch in Ordnung. Es ging ja um Positiven. Man hört gerne positiv auf, wenn man eine große Story erzählt. Ich möchte da nachhaken, wo Sie nicht nachgehakt haben, wo Sie eigentlich ein nicht nur Komödianter, sondern hervorragender Journalist sind.
Nobody's perfect.
Ja, ja. Wir arbeiten ja schon dran. Die Frage ist jetzt konkret und ganz kurz. Sie hatten genau das gefragt, worauf es ja im Moment politisch zuläuft. Wenn jetzt dieser Herbst sich so entwickelt, wie er sich entwickeln soll, der Herbst der Entscheidungen zu werden, dann kann das ja nur mit Schiffbruch enden. Dann stellt sich viel schneller und hoffentlich schneller, als wir alle denken, die Frage, ob Sie eine Minderheitsregierung vom März tolerieren könnten. Und das knüpft an die Frage an, die Sie stellten. Über eine Mehrheit wird es die AfD nicht schaffen. Es gibt auch im Moment gar keine Wahlen, die das ja möglich machen würden, sondern die Frage, und bitte, wir sind hier ganz unter uns, hier können wir einmal offen sprechen, und die Gelegenheit hätte ich gerne von Ihnen, dass Sie das tun. Gibt es nicht doch, geben Sie uns dieses Gefühl mit, gibt es nicht doch Kontakte, die Sie natürlich auch gleich namentlich hier an die Tafel werfen sollen, von den Kontakten in die CDU, CSU, wir haben das ja schon in der Abstimmung gesehen, wo es um die Kandidatin fürs Verfassungsgericht ging. Es gibt ja dort ein Bollwerk, was einzunehmen ist. Gibt es Kontakte, die es möglich machen würden, diese eigentlich auch von Ihnen ja morgendlich immer wieder diskutierte Alternative zu unterstützen, eine Minderheitsregierung zu unterstützen?
Nein, nein, die Frage ist,
gibt es diese Kontakte, die uns heute froh nach Hause gehen lassen, dass noch Hoffnung
ist? Vielen Dank. Minderheitsregierung, ist die AfD dabei, gibt es Kontakte?
Kontakte auf der Bundesebene nicht. Friedrich Merz, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, grüßt mich nicht einmal. Und das sagt auch extrem viel über den Charakter und über die Kindererziehung eines Kanzlers aus, eine Frau nicht zu grüßen. Also das ist einfach mal so hingestellt. Also ich halte Friedrich Merz für absolut blasiert und ungeeignet. Ich halte ihn auch nicht für sonderlich intelligent. Und
Jetzt bringen Sie mich in die unangenehme Rolle, dass ich noch den Pflichtverteidiger
Friedrich Merz
geben. Er kann sich jetzt hier
nicht verteidigen.
Aber die Frage ist ja die Minderheitsregierung, die er da gebracht hat. Das ist nämlich interessant, weil das sagen viele in der CDU, CSU, es könnte eine Minderheitsregierung geben. Wird die AfD das unterstützen?
Ja, aber nicht mit Friedrich Merz. Die Brandmauer wurde von der CDU selbst geschaffen. Und da sehen Sie auch eigentlich schon mal, wie unklug das überhaupt ist. Dadurch, dass Friedrich Merz als Wahlkämpfer die Brandmauer im Vorfeld kommuniziert hat, hat er sich komplett der SPD ausgeliefert. So, allein schon aus taktischen Gründen hätte er sich dazu überhaupt gar nicht äußern sollen und dürfen. Und so bestimmt eigentlich eine Verliererpartei wie die SPD, die ist momentan bei 13%, die Politik in unserem Land. Und das ist einzig und allein der Unklugheit, der mangelnden Klugheit von einem Friedrich Merz zu verdanken. So, jetzt Ihre entscheidende Frage. Minderheitsregierung, ja oder nein? Natürlich würden wir eine Minderheitsregierung tolerieren, denn uns geht es ums Land. Ich weiß genau, dass die Koalition, vielleicht noch eins, dass die CDU lediglich davon abhält, mit der SPD zu brechen, weil sie Angst vor Neuwahlen haben. Und diese Angst kann die AfD aufgrund der Stimmstärke ihnen nehmen, vorerst, indem wir Anträgen, die wir für vernünftig halten, zustimmen. Das haben wir im Januar ja auch gemacht. Da ging es dann darum, ich möchte einfach nochmal die Szenerie erläutern für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben und die auch meine These stützt, warum Friedrich Merz nicht intelligent ist. Im Januar hat die CDU einen Antrag eingebracht zur Grenzsicherung Deutschlands. So, jetzt werden die Grenzen gesichert. Das waren so 5 Punkte. So, was ist passiert? Die AfD hat zugestimmt. Und mit den Stimmen der AfD, weil wir immer geschlossen sind und nicht so ein Hühnerhaufen sind wie alle anderen Parteien und Fraktionen, ist dieser Antrag durchgegangen. Und was macht der Friedrich Merz? Was macht die CDU-Bundestagsfraktion? Die beantragen eine Geschäftsordnungsdebatte und dann geht der Friedrich Merz ans Mikro und entschuldigt sich. Er entschuldigt sich bei allen anderen Fraktionen, dass sein Antrag mit den Stimmen der schlimmen AfD durchgekommen ist. So ein Mindset hat so ein Mann. Dem geht es nicht um die Sache. Dem geht es allein nur um Pöstchen. Uns geht es um die Sache, warum ich Ihnen klipp und klar sagen kann, dass wir jeden vernünftigen Antrag, so halten wir das in allen Landesparlamenten und so halten wir das auch im Bundestag, bei allen Sachanträgen, die wir für vernünftig halten, werden wir zustimmen. Egal von wem er kommt.
Auch wenn Sie kommen.
Absolut. Okay. Absolut.
Gut. Vielen Dank. So, nächste Frage. Wo haben wir noch? Ich versuche hier immer gendermäßig.
Hallo, Frau Weidel.
Warte, aber wer entscheidet jetzt da die Fragen hier?
Was ist denn hier?
Unglaublich, da bricht die sympathische Anarchie bricht aus. Also komm, Christoph, bitte.
Lieber Roger, du hast diesen Award mal erhalten. Du hast den besten Platz in deinem Büro. Und Alice Weidel ist heute in der Schweiz. Und wir Schweizer hier möchten Sie auch ehren. Dieser Award ist für Mut und Menschlichkeit. Und Sie...
Wow.
Gut. Also, wir bedanken uns, aber Sie müssen jetzt eine Frage stellen. Also, wir bedanken uns. Mut und Menschlichkeit, wir sind dafür. Merci, okay. Aber keine Frage.
Dankeschön.
Okay, gut, also, merci vielmal. Aber es wäre schon schön, noch eine Frage zu haben. Gibt es auch Frauen im Saal? Hier vorne. Bitte, aber Sie haben gar nicht aufgestreckt. Eben, nein, ist gut. Nein, warte.
Das ist jetzt die Quote.
Wenn nur Männer sind. Ah, da ist eine Dame, bitte. Ich muss ein bisschen schauen, das ist... Wir stehen auch unter Beobachtung, sonst heißt es, bin da nur...
Liebe Frau Dr. Weidel, ich habe keine Fragen an Sie, weil ich mich sehr gut über Sie informiert habe und auch Herrn Köppel immer verfolge. Ich bin eine ausgewanderte Deutsche und es ist mir ein großes Anliegen, heute Abend mich stellvertretend für meine deutschen Mitbürger dazu zu entschuldigen, wie unterirdisch sie behandelt werden, weil mir das die ganze Zeit schon wahnsinnig leid tut. Und ich war während der Regensburger Schlossfestspiele sehr glücklich, dass meine Großcousine Gloria sie so herzlich empfangen hat und bei ihnen aufgenommen hat. Das mir ein etwas besseres Gefühl gegeben, weil ich fühle mich eigentlich dauernd schlecht und beschämt über dieses Verhalten und möchte Ihnen sagen, dass mir das leid tut.
Danke sehr.
Hallo. Vielleicht da, ja, der Herr.
Eine ganz einfache Frage. Glauben Sie an den Zufall? weil aufgrund, was ich da heute Abend gehört habe, ist ja der Geburtstag der AfD derselbe wie Sie.
Ja,
dann müsste das eigentlich Alice für Deutschland heißen.
Na, sehen Sie einmal, was wir für intelligente Leser haben. Was denen alles auffällt, habe ich ja selber auch nicht gemerkt.
Das heißt natürlich in letzter Konsequenz, dass ich immer an meinem eigenen Geburtstag ausrücken muss zu irgendwelchen Parteiveranstaltungen, zu Jubiläumsveranstaltungen. Also das ist schon ein extrem interessanter Zufall, dass das so ist und zusammenfällt. Und Alice für Deutschland dürfen Sie in Deutschland nicht sagen, weil es ein Chiffre ist für alles für Deutschland. Das ist verboten. Darum, weil die Menschen im Wahlkampf auf meinen Veranstaltungen Alice für Deutschland gerufen haben, hat der Verfassungsschutz gesagt in seinem Gutachten hier, das geht überhaupt nicht, es ist verfassungsfeindlich, weil es ein Chiffre für alles für Deutschland ist. Und da das jetzt in Deutschland ja auch so einfach ist, ich werde dann einfach zum Amt gehen, ich werde mein Geschlecht dann umbenennen und werde mich einfach Peter nennen, dann heißt es Peter für Deutschland, dann können Sie das ganz, ganz in Ruhe ausrufen.
Bitte. Nimmer nicht. Also muss ich sagen, ich war einmal auch an einer Pressekonferenz, da habe ich auch immer gewinkt hinten. Ich bin nach 3 Stunden drangekommen. Also das Winken nützt. Nein, Christoph, wir kommen noch zu Ihnen. Ja gut, bitte. Ich habe es gesehen, super. Ja. Gut.
Danke. Also meine Frage wäre, wenn jetzt in Deutschland Sie keinen Erfolg hätten, was ich nicht hoffe, weil also ich bin eigentlich ein Fan von Deutschland und vor allem von Ihnen, würden Sie sich einbürgern lassen? Weil ich höre von vielen, ich höre von vielen, dass wir Sie brauchen und also Sie, also ja.
Also Sie meinen nicht der Schweiz einbürgern lassen? Die Frage
also nicht in Deutschland einbürgern, sondern...
Ja, das geht nicht noch hinterher. Was ist eigentlich Ihre Zukunftsperspektive, wenn das nicht klappt da mit Deutschland, wenn es eben nicht tagt, wenn es nicht gut herauskommt? Haben Sie sich da schon ein Standbein in der Schweiz gesichert?
Ja, natürlich.
Eben.
Ja. Also ich muss sagen, also es ist natürlich enorm politisch gefährlich. Mein Pressesprecher hier vorne, der zuckt schon. Der hat jetzt seine Hände schon so, stimmt tatsächlich, so um Himmels Willen, hoffentlich sagt sie es nicht, sagt sie nichts Falsches. Und dann kriegt er nachher wieder ganz viele Nachrichten und Anrufe. Was hat also sie denn gemeint?
Ich könnte Ihnen sagen, wie Sie diese Frage beantworten.
Nein, ich möchte sie gerne selbst beantworten. Ich kann das nämlich, ich kann es tatsächlich. Also es ist natürlich eine ganz große Versuchung. Ich muss sagen, Ich liebe die Schweiz und es ist ein Land, dem ich zutiefst verbunden bin. Aber meine Aufgabe ist, Deutschland zu dienen. Und ich glaube, diese Aufgabe, die muss ich erfüllen. Das ist meine Lebensaufgabe. Jetzt lacht er, weil es die Merkel auch gesagt hat.
Nein, ich unterschätze dich. Mir ist gerade eine gute Idee gekommen. Aber mach es.
Aber wenn es dann irgendwann dann mal zur Ehrenstaatsbürgerschaft reichen sollte, dann wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar. Ich meine, Sie können das ja mal in Ihre Kanäle eingeben, ich würde mich freuen. Aber mein Platz ist in Deutschland, aber es ist natürlich auch so, dass die Hälfte meiner Familie Schweizer Staatsbürger sind und dementsprechend bin ich diesem wunderschönen Land, auch emotional und familiär sehr verbunden. Und darum wohnen 2 Seelen, ach, in meiner Brust.
Bitte. Mir tut die Idee gekommen. Wäre noch eine provokative Perspektive, Frau Weidel. Falls Sie sich überlegen, sich einbürgern zu lassen, könnten wir ein großes Aufatmen durch Ihre Gegnerschaft. Endlich sind wir Sie los. Dann könnten wir einen Passtausch machen und ich lasse mich einbürgern in Deutschland und dann haben wir wieder Feuer im Dach. Nein, das wäre doch große Stimmung. Nein, Sie können das einordnen hier, nicht wahr? Die Weltwoche, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unkonventionelle Zeitung, das ist auch ein bisschen Infotainment. Wir nehmen das nicht alles so ernst, zum Glück, wie in Deutschland, wir sind hier in der Schweiz. Okay, ich habe noch 3,56 Minuten. Jetzt wäre die nächste Frage, bitte, ja, der Herr, aber es muss wirklich eine ganz gute Frage sein, so wie Sie sich jetzt in den Vordergrund gestellt haben, ja, haben wir also hohe Erwartungen.
Das finde ich Sie. Aber auch.
Also jetzt. Aber
das müssen Sie den Wähler fragen, sehr geehrter Herr. Ich kann Sie nicht so richtig erkennen, aber das kommt ganz auf den deutschen Wahlbürger an, der das entscheidet. Also ich konnte mich in den letzten Jahren immer nur wundern, wie man die grüne Politik wählen konnte, die Grünen, die unser Land zugrunde richten. Also ich weiß nicht, wie man so eine rationale Entscheidung treffen kann. Es kommt auf den Wähler an. Und ja, tragen Sie die frohe Kunde nach Deutschland hinein, dass nur die AfD die Rettung für Deutschland darstellt, an die ich eben ganz fest glaube. Und dann sehen wir weiter. Aber ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten.
Ja, das ist eine ganz spezifische Frage, Lokalpolitik Deutschland. Ich möchte gern wissen Sie den Grund, warum der Wahlausschuss den AfD-Politiker Ludwig Paul zur Wahl des Oberbürgermeisters von Ludwigshafen ausgeschlossen hat?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung in Deutschland und das, was dort passiert, ich ordne das kurz ein. Wir haben einen Kandidaten aufgestellt in einem rheinland-pfälzischen Wahlkreis, Joachim Paul heißt er im Übrigen. Und diesem Joachim Paul wurde im Wahlausschuss, der sich zusammensetzt aus allen anderen Parteien, wurde die Eignung abgesprochen, dass er gewählt werden kann. So, weil er extrem ist, extremistisch. Das war die Begründung. Weil die Mutterpartei mit vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und im Übrigen kam das Gleiche auch in Nordrhein-Westfalen vor, in einem Wahlkreis. Und das ist das Verbotsverfahren über die Hintertür. Wenn die anderen Parteien darüber entscheiden, dass der AfD-Kandidat, also die Konkurrenzpartei, nicht antreten darf. Das ist die Aushebelung der Demokratie. Also allein an diesem Beispiel sehen Sie, Herr Köppel, ich weiß, ich habe eben auf die Frage nicht geantwortet, aus guten Gründen, weil dann das gleich wieder irgendwo in den Akten ist.
Sag mal, es ist keine lupenreine Demokratie mehr.
Das ist die Abschaffung der Demokratie. Also wenn Sie urplötzlich, also wenn die anderen Parteien darüber entscheiden, dass die Konkurrenzpartei nicht zugelassen wird, also wo kommen wir denn dahin? Und das beobachten wir mit ganz großer Vorsicht und auch Besorgnis, weil das de facto das ein Parteiverbot über die Hintertür ist. Das ist nichts anderes. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Da muss man auch nicht hingehen und mit dem Finger auf andere Länder zeigen und dort in irgendeiner Form die demokratischen Verhältnisse oder Nichtverhältnisse zu kritisieren. Die Deutschen, die haben, und vielleicht um das jetzt hier abzuschließen, die Deutschen haben eine Angewohnheit der Hypermoral. Als Moralapostel mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt zu gehen und zu sagen, ja, im deutschen Wesen wird die Welt genesen. Also diese Zeiten sind nun wirklich vorbei, wenn man sich die Verhältnisse in unserem Land anguckt. Und ich kann einfach nur sagen, man sollte einfach mal selbst zu Hause erstmal jeden Morgen das Bett machen, die Wohnung aufräumen und dann kann man über andere Länder und Menschen urteilen. Und ich kann Ihnen sagen, die Leute, die bei uns in der Regierung sitzen, die haben morgens ihr Bett sicherlich nicht gemacht und die haben auch nicht vor ihrer eigenen Haustür gekehrt.
Ja. Vielen Dank. Es sind noch viele Hände oben. Ich kann noch eine letzte Schlussfrage. Eine Schlussfrage können wir noch zulassen, zum Beispiel: Können Sie sich ein Leben nach der Politik vorstellen? Wie würde das aussehen? Auf einer Yacht oder wie auch immer. Es gibt ja auch andere Varianten. Wir brauchen jetzt noch die absolut Punktlandungsschlussfrage. Wer fühlt sich da in der Lage, eine Schlussfrage zu stellen? die man auch in überschaubarer Zeit beantworten kann. Christoph, weißt du, hast du jemanden gefunden? Christoph Mörgeli hat hier eiskalt entschieden.
Schönen guten Abend. Ja, es ist schwer, immer alles zufriedenzustellen. Der letzte Frage wahrscheinlich, ich glaube das nicht. Frau Weidel, Herr Köppel, vielen Dank für die Initiative, dass Sie, dass Sie das Programm hier machen. Meine Frage, Sie sagen, Frau Weidel, Sie sagen, Sie repräsentieren 20% der Wählerschaft und müssen die Finger in Wunden tun. Ich halte viel davon, Menschen emotional abzuholen, damit man mit den rationalen Punkten überhaupt durchkommt. Die Brandmauer, die es in Deutschland gibt, wo ich ganz klar dagegen bin, ist klar eine emotionale Sache. Ich meine, über 20% sind schon für Sie, aber der Rest nicht, wegen der Brandmauer. Meine Überzeugung ist, dass Sie den aggressiven Tonfall abschaffen, die Medienmacht auf die Seite der AfD ziehen und strategisch das Ganze deeskalieren. Wieso ist das so schwer, beziehungsweise wird von den AfD-Politikern im Bundestag nichts durchgesetzt?
Warum also nicht? Deeskalation ist jetzt als ist eine interessante Frage, aber jetzt nicht unbedingt eine Schlussfrage, aber wir machen es zur Schlussfrage.
Also ich Deeskalation. Ich glaube nicht, dass es an der AfD liegt, zu deeskalieren, sondern die Deeskalation sollte vor allen Dingen auch von den anderen Parteien und Fraktionen ausgehen. Schauen Sie sich mal eine Bundestagsdebatte im Deutschen Bundestag an, wie wir beschimpft werden, beleidigt werden, ohne Ordnungsrufe. Das ist ja auch überhaupt gar keine neutrale Sitzungsleitung. Ich meine, wie deeskalierend ist das, einer 20-25% Partei wichtige Sitze vorzuenthalten, wichtige Ämter, Präsidium ein Stichwort, sämtliche Ausschussvorsitze. Wir haben hochqualifizierte Leute, schon in der ersten Fraktion zwischen 2017 und 2021 hatten wir beispielsweise auch den höchsten Akademisierungsgrad und das ist auch in dieser Fraktion der Fall, dass sie natürlich von den Grünen und von den linken Journalisten und Aktivisten überhaupt nie thematisiert. Aber das ist einfach Fakt. Dementsprechend ist die Frage zu stellen, wie weit muss das Niveau eigentlich noch sinken mit dieser totalen Ausgrenzungspolitik, die absolut aus meiner Sicht undemokratisch ist, mit so einer undemokratischen Brandmauer. Entsprechen sie nicht dem Wählerwillen. Heutzutage ist es ja schon in Westdeutschland der Fall, auch bei den Bundestagswahlen, dass die Hälfte bis zwei Drittel der Wähler eine Mitte-Rechts-Regierung haben wollen. Und wie demokratisch ist es, diesen Wählerwillen dauerhaft zu ignorieren und das Gegenteil von dem zu tun, was der Wähler eigentlich will? Das ist ja genau das, von dem wir wegkommen müssen. Das ist eine Störung der Demokratie. Die Brandmauer ist, und das hat ja auch unser Freund J.D. Vance, hat das ganz klar thematisiert. In einer Demokratie haben Brandmauern überhaupt gar nichts zu suchen. Und im Übrigen ist das auch schädigend für die CDU. Sie begibt sich in eine strategische Sackgasse, sie gibt ihr Profil auf und es wird dazu führen, dass wir sie maßgeblich überholen werden und möglicherweise, wie sie auch im nächsten Jahr in ostdeutschen Bundesländern, gucken Sie sich mal an in Sachsen-Anhalt, was da los ist. Da sind wir bei fast 40% und wenn die anderen Parteien nicht in den Landtag hineinkommt, dann haben wir von den Mandaten möglicherweise mehr als 50%. Dann kann unser Freund dort, also der AfD-Ministerpräsident, nämlich alleine regieren. Dann werden die Leute sehen, was es nämlich heißt, wenn die AfD erstmalig in der Regierung sitzt. Dann kommt nämlich der Beweis. Dann werden sie sehen, aha, das ist eine absolut vernünftige Politik. Und das ist auch etwas so, warum ich das anspreche. Der AfD fehlt der Beweis und darum müssen wir auch möglichst schnell in die Regierungsverantwortung kommen, dass auch mit so einem Schreckensszenario, was ist denn da, was ist das da, dass das komplett ausgeschaltet wird, dass die Leute einfach sehen, aha, das ist eine gute bürgerliche Politik, die AfD umsetzt. Und die Möglichkeit haben wir nächstes Jahr in den ostdeutschen Bundesländern.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Frau Weidel. Ja, bitte Applaus für Frau Weidel. Vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie...
Danke.
Viel Applaus. Danke. Merci vielmals.
Vielen Dank.
Vielen Dank.